Hallo, wir
Oh,
sind's.
oh, hallo.
Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für Fahrrad und so, ne? Und alles, was auf zwei oder mehreren Rädern mit und ohne Motor unterwegs ist. Ich bin Hans.
Und ich bin Thomas. Und witzigerweise trinke ich Hopfentee. Aber nicht den witzigen Hopfentee, den man vielleicht kennt. Du kennst es, ne? Haha.
Nein. Ach
Hopfen,
so.
Hopfentee verwendet man auch für Bier, so zum Spaß, wenn man schon ein paar Intus hat.
Die Hopfen-Kaltschale kenne ich nur.
Hopfen-Kaltschale, aber Hopfentee gibt es auch.
Aha.
Aber das ist tatsächlich Hopfentee, also da ist Hopfen mit drin von den Yogis, Yogi-Glückstee heißt er, beziehungsweise Bright-Tee, wie auch immer. Soll ich dir den Sinnspruch vorlesen, der draufsteht?
Oh, bitte.
Jetzt muss ein bisschen einführende Melodie kommen. Wir wollen mitfühlend mit anderen und uns selber sein. Yogi Bhajan.
Okay.
Ja, macht alles Sinn, was die schreiben, die Yogis. Und der Hopfentee tatsächlich, der ist sehr lecker. Und gestern habe ich ja das erste Mal dieses Bier getrunken, wo mal ein Radladen unserer Heimat drüber geraved hat. Habe ich dir das, kannst du dich erinnern?
Ja, ich weiß aber nicht, in welcher Folge das war. Das kann ich aber
Ist
wieder
schon eine Weile
rausfinden.
her. Und Corona und Versorgungslücken bedingt war ich schon lange nicht mehr in der Heimat. Die, wie vielleicht die ein oder anderen, oh, hier los, die ein oder anderen HörerInnen wissen, in Franken ist, also Bamberg. Und ich lebe ja in der Bier-Diaspora hier im Stuttgart und dann bin ich da immer ganz glücklich. Und der Radladen in Bamberg, dem ich folge auf Facebook, wie man es halt so macht,
Klar.
den kenne ich zwar von früher, von vor vielen Jahren, aber die heutigen Besitzer, Betreiber kenne ich nicht. Aber die machen schöne Sachen immer. Und die sind rührig, was auch irgendwelche Informationen angeht. Und die haben über dieses Bier berichtet. Weil der Weizenbierfreund hat es ja leicht, ne?
Du bist ein bisschen weit von deinem Mikro weg, Thomas.
Okay, dann gehe ich näher ran. So besser.
Ja, viel besser.
Ja, wobei ich bin jetzt hier mit Bier eingefallen. Trinkst du was?
Kaffee ist gerade alle. Hier Standard aus meiner Maschine. Ich wollte dich fragen, wie schmeckt dieser Hopfentee? Schmeckt der dann nach Bier?
Nee, nee. Aber der schmeckt, also ich bin. Ich bin ja kein Teesommelier oder so und bin ja doch auch eher der Teebeutler und so mit losen Tee, wobei ich habe eine Sorte losen Tee oder zwei Sorte losen Tee, die ich auch verwende, seit ich solche schönen langen Teebeutel gefunden habe, die man gut befüllen kann, weil diese Sauerei mit Sieb und so,
Mit so einer
das
Klammer
ist.
oben dran.
Naja, die ohne Klammer. Also ich mache da ehrlich gesagt einen Wäschzweck hin.
Ha.
Also der ist so lang, das ist dann quasi so ein langer Lappen und den hänge ich in die Teekanne rein, also so eine Literkanne, eine offene. Und dann hängt der oben drüber und dann mache ich ihn mit einer Wäscheklammer fest. Das ist voll öko. Und ich weiß, was du meinst. Da gibt es so eine Metallklammer und die macht man dann ran und dann schmeißt man es rein und dann, ich hatte die auch schon, die fällt dann mit rein und dann
Ja.
muss man das ganze Elend mitsamt der Klammer rausholen, dann geht sie auf, dann schwimmt der Tee raus. Also unschön. Und das ist top. Funktioniert gut. Lang genug. Und der hat irgendwie ein bisschen was Herbes. Also, weißt du, wie es gibt doch auch so wie diese fermentierten Limonaden.
Ja.
Und so ungefähr von der Art her. So ein ohne süß zu sein natürlich, ist klar. Ist auch kein schwarzer Tee drin, sind nur Kräuter und so Sachen. Aber ist lecker, wirklich, ist gut.
Ein Tee-Tipp von mir, habe ich letzte Woche genossen, als ich mit Erkältungsbeschwerden im Bett lag, habe ich mir den ans Bett bringen lassen. Und zwar 4 Teelöffel türkischen Apfel Instant-Tee mit heißem Wasser.
Das ist Zucker und Apfelgeschmack, ja. Irgendwie, oder?
Ja.
Wow. Also, ich weiß nicht, das hat ja vor vielen Jahren hat ja eine WG-Mitbewohnerin von ihrer Astronautennahrung der Kindheit erzählt, was Brausetabletten waren. Und so ähnlich ist es ja, ich habe auch als Kind Zitronentee gelöffelt. Und der hat allerdings nicht so gebitzelt natürlich, aber so ungefähr ist das wahrscheinlich auch. Also es ist ja so gekörnt, oder?
Ja, das ist ja wie so, das sind ja quasi so, naja, jetzt meldet sich gerade meine Kaffeemaschine.
Ist die eigentlich noch mit dem Thermomix zusammen?
Haben sich getrennt. Ja. Aber die hat jetzt einen neuen Freund, steht daneben.
Soda, echt?
Ja, SodaStream.
Aha. Nicht schlecht.
Ja, gab's im Angebot bei Kodi SodaStream für 70 Euro, habe ich zugeschaut.
Ja, das passt vielleicht auch besser, weil so ein Thermomix, das ist schon so eine arrogante Socke, weil der kann so viel. Und
wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, diese Instant-Tees, die haben ja sowas so, das macht so eine Art Mikro-extrudiert, sieht das aus. Also das sind ja so, sind manchmal so kleine Würstchen. Ne? Also
ja,
so ein bisschen, weil die Instant-Kaffee ist ein bisschen anders vom Aussehen her, finde ich. Das sind dann eher so kleine Körner oder so. Aber dieser
Tee, weil der Herstellungsprozess wahrscheinlich anders ist.
Ich habe vergessen, wie der ist, aber
Der wird ja aufgedampft, also der Instant-Kaffee, und dann quasi abgekratzt.
Naja, wer weiß, wie das bei dem Tee geht, würde mich mal interessieren. Also ja, aber ich erinnere mich auch, dass, also wir hatten den ja auch zu Hause, Zitronentee war das ja damals. Mhm. Und also Minimum 4 Teelöffel übrigens, ne? Also drunter geht nichts. Habe ich jetzt wieder festgestellt, kürzlich mal mit 3 probiert, nicht, weil da fehlt es dann an Dichte auch. Also der ist nicht nur nicht süß genug, sondern da fehlt es auch an Geschmack irgendwie.
Mundgefühl und so, ne?
Ja. Und Apfel, also Apfel ist schon, ich meine, der schmeckt nicht viel anders als Zitrone, aber tut gut, wenn es einem kalt ist und so, ne? Dann unter die kuschelige Decke und
ja, darüber, also das mit der kuscheligen Decke und allem drum und dran, da muss ich ja schon ein bisschen lamentieren, also über diese Pandemie-Maßnahmen zu lamentieren, ist ja so eine Sache, aber es gibt ein paar Sachen, die ich aufrichtig vermisse, und zu dem einen gehört Sauna. Du ja nicht so, ne? Oder?
Nee, gar nicht.
Aber ist nicht meins. Aber bei mir tatsächlich, oder zumindest für meinen dünnen Körper, und wenn ich so leicht so einen Anflug habe, und wir haben ja keine Badewanne, wenn ich so einen leichten Anflug habe von irgendwie Erkältung oder alles, also irgendwie im Winter normalerweise alle 2 Wochen schlechte Laune auch, ja klar, weil dann kommt man dann raus, da hat man einen Grund rauszugehen, muss nicht, weil die Kneipen sind ja auch dicht, kannst ja nirgends saufen gehen, ne?
Ja.
Und du kriegst auch kein Bier to go, ne? Irgendwie geht ja auch nicht, kannst ja auch nicht irgendwo hinsetzen und dich sinnlos betrinken in der Kälte,
ja.
Stirbt man vielleicht auch, also das geht auf jeden Fall nicht, und das bedauere ich aufrichtig, und wird aber vielleicht ja wieder. Ne? Mhm. Währenddessen gibt es aber Bier. Also ich war gestern, musste ich endlich mal den Keller mit den ganzen Bierflaschen und so ausräumen. Es hat mich ein Auto gemietet, weil das Lastenrad ist noch defekt. Habe ein Auto gemietet, um die Kisten und Leergut wegzubringen. Ich hoffe, es hat mich niemand gesehen. Die denken dann, ja, puh, was ist das für ein Suffkopf. Und bin so
die aufmerksame Nachbarschaft.
Ja, genau.
Herr Dorsch, haben Sie ein Problem? Also Sie können immer mit uns sprechen. Wir sind da für Sie.
Genau. Auf jeden Fall bin ich dann zu einem Getränkemarkt, einem Spezialgetränkemarkt gefahren, der Heinrich 3000 heißt. Und er hat alle Biere. Und er hat eine fränkische Ecke und er hat auch tschechische Biere und amerikanische und auch norddeutsche und was weiß ich. Und auch hier aus der Region, weil es gibt ja auch Biere aus der Region, die nicht schlecht sind, aber die man halt bei Rewe oder so nicht kriegt. Und da habe ich dann das Hansler bekommen. Und wie ich eingangs ja erwähnte, dass Weizenbiertrinker da klar im Vorteil sind als Sportler, weil es alkoholfreie Weizen wohl genießbar in größerer Menge gibt. Oder sind die Weizenbiertrinker so degeneriert, dass sie es einfach trinken? Ich weiß es nicht. Aber nee. Ich habe gehört, solche Erdinger und so schmeckt lecker.
Erdinger ist nicht gut. Das ist falsch, das als lecker zu bezeichnen.
Okay.
Sehr lecker ist Franziskaner und ich glaube, am leckersten, was sich allerdings auch mit der Leckerheit des alkoholhaltigen Biers deckt, ist Schneider. Schneiderweiße. Kennst vielleicht noch.
Klar, das, aber
und ja Franziskaner eben, aber Erdinger ist wirklich nicht lecker. Das kann man in kalt trinken, wenn es sein muss. Aber das schmeckt sehr malzig.
Okay.
Und das haben viele so alkoholfreie Biere an sich.
Auch die Weizen, weil das Weizen
auch
das trinke
Weizen.
Ich halt nicht. Hm. Ah, das ist schade. Das schmeckt dann so nach Kinderbier.
Ja, genau.
Aber ein isotonisches Getränk. Also es gibt tatsächlich hier in der Gegend ein sehr gutes alkoholfreies Pils von Schönbuchbräu, nur ohne da irgendwie unterstützt zu werden bisher. Die machen wirklich ein super Bier. Und aus Böblingen. Mhm. Und dann ist es aber so, dass ja, früher, und ich kann da mal kurz den historischen Hintergrund erzählen. Soll ich das machen?
Ja.
Historischer Hintergrund, pass auf hier. Das schreibt Schlenkerler Rauchbier Hansler, alkoholarm, also ist nicht alkoholfrei, weil es hat 1,2%. Passt auf, in der entwickelten Welt haben wir uns heute daran gewöhnt, immer und überall Wasser in Trinkqualität verfügbar zu haben. Garantiert hierfür sind ein effizientes Abwassersystem nebst Reinigungsanlagen sowie ein hygienisches Wassernetzwerk. Während es im Rom der Antike mit den Aquädukten und Kloaken bereits ähnlich gut funktionierende Vorläufer der heutigen Technik gab, war Europa vom Mittelalter bis weit ins 19. Jahrhundert nicht so fortschrittlich. Abwässer wurden ungereinigt entsorgt, meist sogar einfach auf die Straße gekippt oder direkt in Flüsse eingeleitet. Gerbereien, in denen besonders viel und stark verschmutztes Wasser anfiel, durften daher zum Beispiel immer nur flussabwärts innerhalb der Stadt angesiedelt sein. Die Menschen schöpften ihr Wasser aus örtlichen Brunnen oder aus Oberflächengewässern. Das so gewonnene Wasser war fast immer keimbelastet und konnte beim direkten Verzehr Krankheiten verursachen. Wer es sich leisten konnte, trank daher kein pures Wasser, sondern verwendete dies nur zum Kochen. Das Getränk der Wahl war dagegen Bier. Da es im Brauprozess gekocht wird, werden im Brauwasser eventuell vorhandene Keime abgetötet. Zudem hat der Hopfen von Natur aus eine keimhemmende Wirkung. Und vor allem sorgt die Gärung für konservierenden Alkohol sowie einen niedrigen pH-Wert, bei dem pathogene, das heißt krankmachende Keime, nicht überleben können. Natürlich waren den Menschen... Also das ist mein Bildschirm aus.
Oh. Hm?
Entschuldigung, es wird. Hallo?
Ach, so, den Rest der Geschichte müsst ihr selbst nachlesen.
Also, pass auf, natürlich waren den Menschen im Mittelalter diese wissenschaftlichen Hintergründe nicht bekannt. Aber aus Erfahrung wussten sie sehr wohl, dass man vom Wasser krank werden konnte, vom Bier dagegen nicht. Die fürs Durststillen damals gebrauten Biere hatten weniger Alkohol als Normalbiere der Gegenwart, sondern eher mit heutigem Schankbier vergleichbar, 2,5 bis 4,5% Alkohol. Im Grundriss des Klosters St. Gallen finden sich für solche Biere sogar eine eigene Brauerei, neben zwei weiteren für stärkere Biere. Bla bla bla. In Bamberg ging man sogar noch einen Schritt weiter mit einem speziellen Sudverfahren und extra viel Hopfen. Braute man besonders alkoholarme Biere, die für die körperlich schwer arbeitende Bevölkerung, aber auch für Kinder gedacht waren. Mit dem Hansler wird diese alte Tradition heute fortgesetzt und so entsteht ein alkoholarmes, niedriger als 1,2% Alkohol, sehr hopfiges und unfiltriertes Schlenkerler Rauchbier. Gleichzeitig hat das Hansler nur 13 Kalorien, also nur 65 Kalorien je Seidler. Und ich sage euch eins, es schmeckt lecker. Es schmeckt wie ein echtes Bier.
Aha.
Und der Rauch ist etwas weniger als bei dem normalen Schlenkerler, das ich persönlich nicht leiden kann. Also mir ist das Normale zu schinkig. Aber das ist angenehm. Gibt es allerdings wohl auch, habe ich jetzt gelesen, weil Hansler ist ja im Fränkischen wird ja La gerne an den Namen oder an Fahrräder zum Beispiel. Ein Fahrrad ist ein Rädler.
Ja, Diminutiv ist das, ne?
Der Diminutiv, genau. Und das Hansler ist das Heinzlein. So, das Audola, genau. Können wir da Audola hergezogen? Männler. Männler, klassischerweise. Also obachtfrei. Und das ist so, dass der Hansler das Heinzlein ist, also der kleine Heinz. Und es gibt durchaus Leute, die sich mit dem Rauch überhaupt nicht anfreunden können. Und da habe ich gelesen jetzt, dass es brandneu das Heinzlein gibt. Das ist quasi ohne Rauch.
Ach so, und weil es ohne Rauch ist, haben sie es auch gleich hochdeutsch gemacht, oder was?
Ja, ja. Hat auch eine andere Flasche, also ein anderes, beziehungsweise eine andere Flasche hat es nicht, sondern ein anderes Label. Also sieht ein bisschen schlichter aus, das Ganze. Nicht so oldschool mit, was weiß ich, ja, wie sie halt so aussehen, Schlenkerler. Aber noch eins, weil ich aus Versehen Flasche gesagt habe. Die haben die traditionellen, stinknormalen 0,5 Flaschen ohne Plopverschluss, ohne Dingsbums, einfach Kronkorken, die man überall zurückgeben kann. Finde ich okay. Also ich bin da
kurz ehrlich Hals. Auf dieser.
Ja, ja.
Die kommen wieder, die kommen wieder, habe ich gesehen.
Ja.
Jetzt war ja lange Zeit, haben sich ja. Wir gehen einfach in das Rabbit Hole mal rein. Ne? Lange Zeit, eine Weile lang gab es, glaube ich, so Fernsehbier, so Bitburger hatte irgendwie eine, wie hieß die?
Spitz.
Ja, aber die nannten, die haben damit geworben mit einer Spezialflasche oder irgend sowas war das nochmal. Also,
wenn man mit dem Inhalt nicht punkten kann, dann mit der Flasche.
Ne? Ja, die war irgendwie extra anders, so ein bisschen angeformt und so, ne? Und jetzt habe ich kürzlich, und dann war ja Longneck, war ja jetzt eine Weile, musste irgendwie alles drin verpackt werden. Und ich habe, es gibt eine Kölsch-Brauerei, Mühlenkölsch, die haben Wacker an der dicken Flasche festgehalten. Und jetzt habe ich gesehen, dass andere das auch machen. Das ist wieder, dass diese Alten, die, weiß nicht, Kurzhals oder so, dass die wieder kommen beim Bier. Möglicherweise, also das ist ja auch irgendwie sinnvoll, dass die Flaschen gleich sind, wenn man Mehrwegsystem hat. Ne? Aber da, wenn die sich halt unterscheiden wollten. Aber gut, also die kommen wieder. Aber ich wollte noch was, also falls jemand Lust hat, in das tiefe Rabbit Hole der alkoholfreien Biere einzusteigen, dann empfehle ich mal, nach Halal zu suchen. Weil nicht jedes alkoholfreie Bier ist auch Halal, Thomas.
Mag sein nicht, weil also mir ist ja zum Beispiel Halal egal.
Ja, dir nicht, ne? Aber.
Also die sind halt meistens, das Problem ist ja da eher mit dem Veganen. Und das ist was mir vielleicht wichtig ist. Und das sind sie auch nicht immer, aber das hat andere Gründe. Was ist Halal?
Na, Halal ist dem Koran, also dem Gesetz entsprechend. Und das bedeutet in dem Fall, dass eben kein Alkohol drin sein darf. Und das ist bei viel, also lange Zeit oder viele alkoholfreie Biere haben ja Alkohol, noch so ein Restalkohol. Mhm. Irgendwie 0,2% oder irgend sowas oder 0,1. Und es gibt aber, und das hat irgendwie mit dem Geschmack zu tun.
Und dann also die haben wohl aus technischen Gründen knapp unter 0,5%, weil das ist die gesetzliche Grenze, auch drunter dürfen die alkoholfrei heißen.
Ja, aber das ist halt nicht die Halal-Grenze. Ne? Allerdings, und da gibt es auch Länderunterschiede, ich frage mich nicht, wie ich dahin geraten bin. Es gibt islamische Länder, in denen das unterschiedlich ausgelegt wird. Es gibt und die Brauereien wollen natürlich auch nach Dubai oder so oder in die Arabischen Emirate oder nach, wo ist denn noch?
Kommen die eigentlich hierher und erschießen mich, wenn ich einfach sage, dass mir dieses Religionszeug einfach auf den Wecker geht und ich das nicht verstehe?
Solange du nichts zeichnest oder solange du keine Bilder davon machst, geht's, glaube ich. Aber das...
Der Religion ja als Ursprung allen Bösens letztendlich.
Also jedenfalls da ist es trotzdem. Ja, jedenfalls ist es da so, also man kann eben 0,0% jetzt machen, allerdings hat das halt ist der Aufwand größer. Also klar, da gibt es ja verschiedene Verfahren, wie man alkoholfreies Bier herstellt. Und es gibt ja welche, hast du sicher schon gesehen, wo 0,0% draufsteht. Und die sind dann auch, also die dürfen auch von Islamgläubigen getrunken werden.
Das sind aber nur Industriebiere, weil das Verfahren so aufwendig ist.
Ja, allerdings kannst du sowas ja quasi, also wenn du eine kleinere Brauerei bist, leg mich jetzt da nicht fest, aber möglicherweise, also viele lassen dann ja auch quasi in größeren fertigen. Also du oder den Alkohol entziehen oder so. Also du hast quasi, das ist so wie wenn du eine kleine irgendwie, so wie wenn du bei Spreadshirt T-Shirts drucken lässt oder so. Also du kannst quasi...
Ja, oder den Apfelsaft irgendwo machen lässt.
Ja, richtig, so ähnlich. Also das kann man machen und das machen die Brauereien, die Technik dazu haben, die stellen das auch... Also die fertigen dann auch für andere. Und da kann man jetzt nicht unbedingt was dagegen haben, ne? Außer man ist echt voll der... Man will, dass alles von einer Hand gemacht wird. Beim Wein angeblich... Da muss ich ein andermal wieder einsteigen, weil es gibt wohl mittlerweile auch genießbaren alkoholfreien Wein. Aber das führt dann, glaube ich, zu weit. Wollen wir mal mit Fahrrädern weitermachen und sowas?
Unbedingt, bevor wir, weil ich wollte gerade denken, dass hier so ein hipper Craft-Bier Fixie oder, also früher Fixie, jetzt Gravelbiker, der kann ja mit so einem alkoholfreien Standardbier nichts anfangen. Das muss ja, unter IPA geht da ja nichts, ne? Gibt's aber alkoholfrei. Uwe. Alkoholfreies IPA.
Da wundere ich mich nicht drüber, ne? Ist doch okay.
Wundere ich mich nicht drüber. Weil es ist an der Zeit und wie gesagt, die Credibility, die hat halt ein Becks nicht. Ne?
Und hör mal, gerade Gravel, wenn du jetzt irgendwie beim Overnighter unterwegs bist, ne, und du hast jetzt keinen Zugriff auf frisches Friedhofswasser, ne, dann.
Warum Friedhofswasser?
Das ist der Top-Tipp für Radreisende. Frisches Wasser kriegst du am Friedhof.
Weil die einen eigenen Brunnen haben.
Oder? Ja, die haben immer Brunnen, wo du die Gießkannen auffüllen kannst.
Aber nicht aus dem Weihwasserbecken
saugen. Also, nein, aber das hat den, also wenn du unterwegs bist und du planst deine Tour, ne, und du musst deine Flaschen irgendwo auffüllen, also Friedhof ist immer eine gute Quelle für gutes, hochwertiges Wasser in Deutschland.
Wir waren, was man alles lernt. Hm?
Ja, auch beim Wandern übrigens. Ne? Wir waren in der Eifel wandern. Eifel? Ja, Eifel war es. Und da gab es auch eine Kirche, die haben wir uns angeguckt. Und ja, da habe ich dann mal festgestellt, leckeres Wasser. Also die haben auch, da gibt es auch Leihgießkannen. Da musst nicht deine eigene mitbringen. Also da gibt es Gießkannen und unten.
Kannst du mit Pfand oder was?
Nö. Die Leute sind da ehrlich anscheinend. ja, und da gibt es eben einen Wasserhahn. Da kannst du es auffüllen. Und da kannst du auch deine Flaschen mit kühlem, köstlichem Wasser auffüllen. Wie sind wir jetzt dazu gekommen?
Ja, wegen dem alkoholfreien Pale Ale, zum Beispiel aus Berlin, das obergärige Bier, nicht festlich.
Ach so,
Hopfen, genau. Mandarina, Bavaria, Lemon Drop,
Zitrone. Ich wollte jetzt nämlich sagen, falls du eben keine Möglichkeit hast, auf da Frisches zuzugreifen, dann ist es natürlich als Proviant optimal, weil es halt auch hygienisch ist, ne?
Ja, ja, genau.
Okay, aber wir können ja
nicht. Dann geht's mal los.
Ja. Ich wollte, habe ich hier aufgeschrieben, ne? Ich habe, fangen wir mal mit Van Moof an. Wir haben doch vor einer Weile, habe ich doch erzählt, dass es Stress gab mit Van Moof. Erinnerst dich?
Wegen der Geschwindigkeit, ja.
Wegen der Geschwindigkeit, ja. Mhm. Und
es fand aber, glaube ich, die etablierte Konkurrenz geil, oder? Der Fahrradhandel und so. Fanden die das nicht irgendwie gut, dass sie einen Grund haben, die dann, dass man die nicht so gut finden kann mehr oder so? Und
das weiß ich jetzt gar nicht so. Kann sein. Also, aber das es gibt ja schon länger. Jetzt muss ich das mal kurz raussuchen hier. Wo hatte ich das denn? Auch der deutsche Fahrradhandel ist ja jetzt nicht unbedingt gegen höhere Geschwindigkeit oder die Hersteller. Die Sache ist halt die, dass es ist ja blöd für die Endverbraucher mit einem Fahrzeug unterwegs zu sein, das potenziell illegal ist, weil das kann ja durchaus sehr negative Auswirkungen haben. Ne? Wenn du einen Unfall hast, dann bist du irgendwie automatisch, egal ob du schuld bist oder nicht, kannst du mitschuldig sein und so. Habe ich ja, glaube ich, schon mal erklärt. Ne? Also,
ne? Ja, ja. Also und das ist, weil es ja ein Bauart bedingt kein Fahrrad mehr ist.
Ja, und wie es halt dann die Polizei auslegt, wenn du quasi die Möglichkeit hast, schneller zu fahren. Und selbst wenn du es nicht machst, also na, du hast einen Unfall, die gucken in deine App rein, nehmen dir das Ding irgendwie ab, gucken in deine App rein. Und selbst wenn du es auf 25, also auf Europa gestellt hast, können sie theoretisch trotzdem sagen, ja, dein Fahrzeug hat die Möglichkeit und ist deshalb müsste deshalb zugelassen sein und dem fehlt deshalb eine Zulassung. Und deshalb bist du am Arsch, weil du eine Straftat bestanden hast, weil du ohne Betriebserlaubnis gefahren bist oder so. Mhm. Und das habe ich ja schon gesagt, Cowboy, na, die anderen Versender, die haben ja ihren Offroad-Modus schon abgeschaltet. Die hatten das Gleiche. Und Van Moof haben jetzt auch ein Software-Update an alle Leute ausgeliefert, das quasi den Modus ausschaltet, den US-Modus. Und ganz genau weiß ich nicht, wie es dann in anderen Ländern ist, aber ich meine, es ist ja einfach. Du musst dich halt dann irgendwie registrieren. Okay, ich bin in den USA oder ich bin in England oder so, da darf man schneller fahren, dann darf halt dein Fahrrad dort schneller fahren.
Wie viel ist England? Weiß
ich. Ich glaube 20 Meilen.
Okay.
Aber ich bin mir nicht sicher.
Und leider ja auch tatsächlich die richtige Geschwindigkeit, finde ich.
Ja, findet Thies Carlier auch. Ich habe einen Link zu einem Eintrag im Blog. Das ist einer von den zwei Brüdern, die Van Moof gegründet haben, Taco und Thies Carlier. Und der hat einen längeren Beitrag im Blog geschrieben, dass er das scheiße findet, dass die Fahrräder auf 25 gedrosselt werden, weil das eine Geschwindigkeit ist, mit der man nicht ordentlich mithalten kann. Und dass die geringe Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern Autos wieder interessanter macht. Dann ist es langsamer als ein Moped, ne, mit dem du 45 fahren darfst. Und dann sind Mopeds wieder ein bisschen interessanter. Und aber für ein S-Pedelec brauchst du halt schon wieder einen Führerschein. Und es hat Nachteile. Also jedenfalls, er spricht sich halt im Blog dafür aus, in seinem Beitrag, dass man das Tempo hochsetzt für Pedelecs. Damit ist er nicht allein. Da gibt es ja mehr Leute, die das befürworten und auch in bestimmten Lobbyvereinen ist das auf dem Zettel, aber es gibt ja viel zu tun und man kann ja eigentlich auch ganz froh sein, dass es eine EU-weite Regelung für das Pedelec gibt und da müsste man, glaube ich, mal mit jemandem sprechen, der da noch besser drin steckt. Die Pedelec-Regelung wird ja anscheinend im Moment gerade wieder bearbeitet und es besteht die Gefahr, also theoretisch, dass die aufgehoben wird. Hast du da?
Was würde das bedeuten?
Das würde bedeuten, dass Pedelecs eine Zulassung brauchen.
Mhm. Also wäre dann quasi die Schwelle größer.
Die werden nicht mehr dem Fahrrad gleichgestellt, quasi. So dass du nicht, also das ist ja so, dass wenn Hersteller ein Pedelec herstellen, ist das ja für die relativ günstig und einfach. Ne? Die müssen keine, das muss nicht zugelassen werden. Also brauchst keine Betriebserlaubnis oder sowas. Du musst es nicht, Regelungen einhalten, die vorgeschrieben sind. Beim S-Pedelec, deswegen gibt es ja da auch relativ wenig, da musst ja dann auch später aufpassen, wenn du mal einen Lenker austauschst oder neue Reifen aufziehst. Das muss ja alles der ursprünglichen Erlaubnis entsprechen. Ja. Da weißt du vielleicht noch besser Bescheid drüber.
Ja, also in der Betriebserlaubnis ist das geregelt, mit was für das S-Pedelec dann in dem Fall zertifiziert ist. Und da gibt es dann wahrscheinlich auch, so wie es bei Mofas oder Motorrädern oder so ist, die Möglichkeit, auch andere Reifen, das jetzt nicht nur ein Schwalbe-Reifen, sondern auch ein Michelin oder ein Pirelli oder so benutzbar ist. Aber prinzipiell gilt, was mit dem Reifen, Kurbeln, Pedale,
ja.
Bremsen, mit dem das ausgerüstet ist, mit denen, die darfst du da hinschrauben. Wenn du was anderes machst, dann entspricht das Fahrzeug nicht mehr der Betriebserlaubnis und dann kannst du auch eine Mitschuld bekommen wieder bei einem Unfall.
Ja. Ich meine, so
ein Moped. Und kannst auch eine Anzeige kriegen, fahren ohne Betriebserlaubnis.
Ja, ja.
Keine Ahnung, wie das aktuell ist, aber im Zweifelsfall soziale Stunden.
Auf jeden Fall macht die ganze Sache viel, viel aufwendiger, schließt unter Umständen auch kleinere Hersteller aus und macht es für größere weniger interessant, obwohl die sich sowas eher leisten können. Aber es entfernt sich damit ein bisschen so vom Fahrrad, wo es ja doch noch in der Nähe ist, ne? So ein Pedelec.
Ja, es ist halt für jeden einfach. Das ist ja auch der große Erfolgsgrund für die Pedelecs, dass sie einfach als Fahrrad gelten. Man muss kein Nummernschild besorgen. Obwohl ich zwingend eigentlich dafür bin, man muss keinen Helm aufsetzen. Und man muss sich um nichts kümmern. Das ist und bleibt ein Fahrrad. Wenn was kaputt ist, dann schaut man was anderes hin. Also so ist es halt. Und ja, was du vorhin gemeint hast mit der europäischen mit der EU, die sich um das ganze Thema kümmert. Und wir haben ja praktisch schon europaweit 25 km/h für die Pedelecs. Mhm. Und 30 wären schöner, gibt es viele. Und da, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, im November gab es einen Parlamentsbeschluss in den Niederlanden, dass die erlaubte Höchstgeschwindigkeit für das Fahren innerorts auf 30 abgesenkt werden soll.
Ja, ja.
Das ist leider noch nicht so, aber es ist der Plan. Und da wäre es natürlich cool, wenn man da auch mitschwimmen könnte, weil die restlichen 5 km/h, die werden halt dann wie auf der Autobahn so ein LKW den anderen überholt, werden die halt dann auch ausgenutzt von den Autofahrern. Und der Fahrradfahrer hat natürlich den großen Vorteil, dass er kein Nummernschild hat und dann auch 50 fahren kann den Berg runter. Wie auch immer, also diese 30 wären schön und auch für Klarheit zu sorgen in der Stadt und dann damit 30 mitrollen zu können. Und vielleicht gäbe es auch einen Kompromiss. Mensch, FahrradfahrerInnen, hockt einen Helm auf und dann dürft ihr 30 fahren. Das wäre mein Vorschlag.
Wobei die ja nicht mal 30 fahren müssen. Also nee, natürlich. Es ist ja so, dass das für den, da habe ich kürzlich
auch schon Angst mit 30.
Ja, und das ist gar nicht mal so unberechtigt. Warte mal kurz.
Hier.
Kennst du das?
Ah, Städte für Menschen.
Ja.
Von Jan Gehl, ja.
Genau. Der im Gegensatz zu kleineren und zu, meinetwegen zur Drosophila, gemeine Fruchtfliege, findet ja die Evolution bei Menschen nicht so schnell statt. Generationen dauern länger. Und wenn sich der Mensch an die Umwelt anpassen will, dann dauert das sehr lang, also quasi genetisch, ne? Und der Mensch hat sich genetisch immer noch nicht an schnelle Bewegung angepasst. Das heißt jetzt nicht, dass wie damals bei, als die Eisenbahn eingeführt wurde, dass die Leute behaupten, also dazu ist es nicht gekommen, dass quasi das Gehirn sich verformt und dass das alles, dass der Mensch das nicht überlebt, die schnelle Geschwindigkeit, das haben wir ja schon festgestellt, aber die Wahrnehmung verringert sich, beziehungsweise mit der Geschwindigkeit und die hängt immer noch, also schreibt Jan Gehl und ich halte es für nachvollziehbar, die hängt mit den Geschwindigkeiten, die der Mensch von alleine erreichen kann zusammen. Und alles, was, das ist jetzt grob vereinfacht, was so über 15 Stundenkilometer ist, das ist nämlich die Geschwindigkeit, die man so beim Laufen, also beim schnellen Laufen, ne, Rennen, erreicht. Alles, was darüber ist, da kann man schon, da wird die Wahrnehmung schwierig. Also es gibt normale zu Fuß gehen, 5 Stundenkilometer, ne? Sowas, da kann man viel wahrnehmen. Und das, die Reaktionsfähigkeit, um Ereignisse oder um was zu sehen, was in der Umgebung ist, das verringert sich eben mit ansteigender Geschwindigkeit. Und 15 Stundenkilometer ist wohl so eine Grenzgeschwindigkeit auch, was die Wahrnehmung angeht. Denk mal drüber nach. Aber das bedeutet natürlich auch, also sagen wir mal, und deswegen, also er erklärt ja die Stadt eben, wie die sich entwickelt hat, wenn du eben mit dem Auto unterwegs bist, ne, und meinetwegen 50 fährst, dann müssen halt zum Beispiel Schilder größer sein und Straßen, also meinetwegen Kurvenradien oder müssen anders sein, die Möglichkeit, es vergeht ja relativ viel Zeit, bis du checkst, wo du zum Beispiel abbiegen musst. Und deswegen muss die ganze, müssen Straßen breiter werden, größer, sodass du quasi mit dieser höheren Geschwindigkeit wieder einigermaßen zurechtkommst. Und wenn du dann da als Fußgänger unterwegs bist, dann fühlst du dich irgendwie fehl am Platz, weil das nicht für dich gemacht ist.
Ja, ja, klar.
Also, jedenfalls das mit der Geschwindigkeit.
Das dann irgendwie runterzubringen, die Geschwindigkeit, so dass man vielleicht auch wieder auf Ampeln verzichten kann, die ja Ampeln ja eher mal erfunden wurde, damit der freie Bürger frei fahren kann. Nicht unbedingt, damit Fußgänger über die Straße kommen.
Ja.
Brauchen die nicht.
Also jedenfalls, das ist diese 30, also es gibt genug Leute, die in der Stadt fahren auf dem Fahrrad, und 15 ist ja eine Geschwindigkeit, die man so auch fürs Fahrrad so als normale Geschwindigkeit setzt, oder? Also Radfahren in der Stadt, 16 sowas, 15, 16.
Ja, ja, klar, weil du hast ja natürlich Topografie, das ist beim Pedelec natürlich ein bisschen anders, aber trotzdem kannst du ja nicht konstant durchfahren.
Ja, aber auch sowas, wo du dich wohlfühlst.
Ja.
Also das ist so eine, irgendwie fast vielleicht so eine leichte Bummelgeschwindigkeit, aber wo du halt noch, wenn was am Straßenrand ist, kannst du das noch wahrnehmen, irgendwie, also mehr als wahrnehmen, sondern auch noch sehen, zum Beispiel irgendwie ein Schild lesen oder sowas. Und deswegen gibt es ja auch dann die Idee, dass du quasi so vom Straßenrand aus vorgehst in der Aufteilung des Raums dann in Zukunft. Fußgänger, Radfahrer. Und dann fahren halt die mit den Pedelecs dann zum Beispiel noch weiter links. Also dass du halt da dann schneller fahren kannst, dass verschiedene Geschwindigkeiten möglich sind, ne? Naja, ja. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen?
Also,
ach, über Van Moof
und die, ja, Geschwindigkeit.
Ja, genau, wegen der,
ja,
Geschwindigkeit. Und ich meine, beim Van Moof, also das muss man einfach sagen, das ist geil, wenn du da auf den Knopf drauf drückst, auf den Boost-Button. Ne? Das ist super. Das geht halt dann einfach ab. Ne? Nicht, dass du dich da festhalten musst und runtergeweht wirst sonst, aber
ja, also kein Ludicrous Mode.
Nee.
Oder wie Ludicrous, wie wird es ausgesprochen?
Ludicrous Mode, aber du müsstest den kennen.
Aus Spaceballs, natürlich kenne ich den,
ja,
aus,
genau.
Spaceballs.
Also für die Nichtkundigen, aber wahrscheinlich Leute, die bei uns zuhören, es gibt beim Tesla, was ja, da finden sich ja viele Nerd-Details im Auto, ne? Und unter Umständen und die Geschwindigkeitsstufen, also so wie du bei einem Golfsport irgendwie von oder bei einem Porsche oder so kannst du irgendwie Stadt und Sport umschalten, wo dann das Fahrwerk angepasst wird oder so.
Und dann du kannst auch beim Pedelec zum Beispiel Eco,
ach, Tour, genau, ja. Sport,
Turbo.
Ja, richtig, ja. Turbo ist ja quasi, wird ja meistens verwendet, oder?
Turbo ist das Deutsche, mehr geht nicht.
Ja, und im Tesla gibt es den Ludicrous Mode gegen Aufpreis, glaube ich. Dann kriegst du den freigeschaltet.
Ich denke schon, Ludicrous ist irrsinnig, oder?
Ja, sowas.
In der deutschen Übersetzung bei Spaceballs, nämlich leider ein wunderbarer Film von Mel Brooks über das Weltall und alle, die da drin Krieg treiben oder Quatsch machen.
Also eine Star Wars-Parodie ist das, ne?
Ja, eine sehr gute. Und da gibt es den eben, weil ja die kein... Also jetzt, ich meine, das andere ist Star Trek, den Warp-Antrieb, aber die haben ja keine solchen lächerliche Geschwindigkeit. Aber witzig wird es übersetzt.
Ah, ja.
Da wird das eben als Top-Motorisierung für das Raumschiff eingesetzt. Und ja, der drückt einen wohl ordentlich in die Sessel in dem Tesla. Aber das macht der Boost-Button nicht. Aber der gibt ein gutes Gefühl, oder?
Ja, und du musst dich nicht um Schalten kümmern und so. Wenn du halt um die Kurve rumfährst oder irgendwo anfahren willst, dann drückst du halt auf den Knopf. Und dann dann gibt der Power voll. Und das ist gut. Und das gefällt Leuten, die damit fahren. Also und finde ich wichtig. Ich hatte noch irgendwie einen anderen Punkt, Thomas, unter Aktuelles, aber den müssen wir nicht unbedingt machen, weil vielleicht können wir gleich zu anderen neuen Fahrrädern, Fahrzeugen gehen oder so. Was hältst du davon?
Ja, mach mal.
Sollen wir vielleicht die Harley-Räder nochmal besprechen?
Genau, die hat man ein bisschen. Wir haben Harley-Davidson gesehen, die ersten Räder. Series One hieß ja das, was sie präsentiert haben. Und da hat dann der ein oder andere, der Thomas zum Beispiel heißt, gesagt: Naja, da muss noch ein bisschen was folgen, weil das war eingängig. Ohne Parkstütze, ohne Schutzbleche, ohne alles. Und da wir ein Fachblatt sind, Fachorgan und uns jeder lauscht. Auch Amerikaner, die übersetzen das gleich direkt und
ja,
wissen,
ja.
Was die Dorsch Brothers da so reden. Und sie sind uns gefolgt. Die Dinger sind top, sage ich mal. Die haben alles, was ein Fahrrad braucht. Ich bin beleuchtungstechnisch bin ich immer noch nicht ganz sicher, ob sie das können. Aber wie das mit den Rückleuchten ist, ob die Street Legal sind, sage ich mal.
Soll ich mal meinen Bildschirm mit dir teilen?
Oh ja, mach.
Okay.
Also man muss sagen. Und ich kann sagen,
jetzt müsstest du die Website sehen, die auch hübsch gemacht ist, ne?
Ja, genau. Also man kann Treppen damit runterfahren, finde ich wichtig. Wichtiger noch finde ich allerdings, dass man gut Treppen hochfahren kann.
Ja, oder hier,
ist das hier gerade? Ein Wallride.
Ja.
Da braucht man allerdings Rasterzöpfe dazu dann.
Ja.
Nee, aber das ist jetzt dann das andere Bild. Da sieht man auch einen klassischen Hinterbauständer dran und eben eine echte Beleuchtung nach vorne. Also nicht nur die Positionsleuchte,
genau.
Also Tagfahrlicht quasi, sondern eine echte Leuchte. Und das ist gut.
Ich habe jetzt mal ein Rad auf.
Und sieht schön aus.
Ja. Ich habe jetzt mal hier zum Beispiel das Rush City, abgekürzt CTY Speed. Das ist auch noch ein Speed-Pedelec, haben sie auch. Das gibt's aber noch nicht in Europa. Was nehme ich denn mal hier? Mosch. Mosch City, das klingt doch gut.
Okay. Ein Einstiegspreis.
Das kostet 3.500 Euro. Gibt's aber noch nicht bei, gibt's nicht bei uns.
Man 3.399 Dollar. Okay, diese 3.500 Euro, es sind ja so in Deutschland, glaube ich, so. Oh, die haben auch einen tiefen Durchstieg.
Ja,
das habe ich noch gar nicht gesehen.
Das habe ich jetzt hier. Und schöne, die haben so eine 2.
Da verliert es leider komplett, ne? Aber.
Oh, finde ich nicht.
Also, nein, nicht ganz komplett, weil es doch noch den Klotz unten dran hängen hat. Aber es sieht nicht mehr so gut aus.
Aber sie sind voll ausgestattet. Sie haben Gepäckträger dran, auch vorne, was ich ja.
Der ist süß, ne, den sie da vorne haben.
Ja, was ich ja noch für wichtiger halt als hinten. Mhm. Jetzt mal Ausstattung, weiß ich jetzt gar nicht, was da an Beleuchtung zum Beispiel dran ist. Aber es sind echte Lampen vorne dran am Lenker. Und wer macht den Motor?
Brose.
Ah ja. Okay. Ja, jetzt habe ich mal hier das Rush City in der, ich nenne sie mal, Herrenversion abgebildet. Mhm. Ja, also das Schöne ist ja, also es gab mal, also dass sie mit diesen zwei Farben auch arbeiten, das finde ich ganz gelungen. Quasi den Motor und irgendwie Akku, kann man den raus?
Also um den Akku? Mhm. Ich denke schon.
Da kommt man irgendwie von oben ran, wenn man in den Rahmen reinfasst.
Ist das so eine Klappe? Ich weiß gar nicht, wer den Akku baut, ob das jetzt auch so wie bei Specialized und Simplo ist oder so. Integrated Removable. Boah, der ist ganz schön groß. 706 Wattstunden.
Ja, nicht ist schlecht.
Ordentlich. Nee. Mhm. Und das für 4,5. Also, was ich sagen wollte, nämlich, wir hatten es neulich von Preisen und haben wir in der Sendung über das neue Turn GST gesprochen?
Ja, kann sein, ja.
Oder privat, weil, wie heißt dann der von dir gern gehörte und zitierte englische
Carlton Reed.
Podcaster Carlton Reed hat zu Josh Horn gesagt hier, auch wenn er es nicht gern hört, dass dieses GSD ein Car Killer ist, es ist tatsächlich einer, weil man muss sein Auto verkaufen, um es sich leisten zu können. ein GSD mit Roloff kostet 8.000 Euro.
Ja.
Und ich sag dir eins, dass nämlich die billigste Harley-Davidson 8,5 kostet, also das Motorrad. Also es ist nicht mehr so, dass wir irgendwie weit entfernt. Nee, stimmt gar nicht. 7.195 Euro für ein voll ausgestattetes Harley-Davidson Son of a Bitch Motorrad.
Echt?
Ja. Verblüffend, ne? Weil wir so fern davon sind, in unserer Blase. Das Zeug kostet kein Vermögen. Ich meine mal abgesehen davon, dass man unter 10.000 auch Autos bekommt, die fahren.
Ja.
Die ganze Familie reinpasst.
Aber das, was Carlton da gesagt hat, das ist tatsächlich so, ne? Oder das, da muss man, ich meine, das geht mir genauso. Ich kaufe mir auch kein GSD, weil ich habe das Geld auch nicht dafür, mir jetzt jedes.
Na, das macht ja Jobrad dann bei vielen Sachen und Leasing. Da ist ja genauso wie beim Auto. Wer hat das Geld für ein Audi A4 oder so?
Ja, richtig.
Oder ein Land Rover Defender.
Aber was ich noch sagen wollte, irgendwann mal auch ein Hörer mir gesagt, da ging es irgendwie auch um das vorhergehende GSD, glaube ich, dass es ihm, also ohne Leasing und ohne Förderung, ist es immer noch so teuer wie ein Gebrauchtwagen. Ne? Und da überlegt man, dann stellt man die auch gegeneinander und überlegt, ja, was ist, wo habe ich jetzt eigentlich mehr von? Ne?
Ja. Also die E-Bikes zu eurer Information übrigens sind über die normale Harley-Davidson-Webseite erreichbar.
Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich da mal einen Link hin mache.
Ja, Wahnsinn, ne? Serial One ist zwar irgendwie eine Unterfirma, so wie ich das mitgekriegt habe, und allem also nicht direkt, aber du gehst auf die Harley-Davidson-Webseite und kannst wählen zwischen Motorrädern und Fahrrädern. Und das ist schon beeindruckend und stimmt mich eigentlich auch zuversichtlich, dass vielleicht irgendwann mal Bosch Nabenschaltungen produziert oder Bremsen, weil das ist ein großes Elend gerade, dieses Oligopol von Shimano und SRAM in der Fahrradindustrie. Du hast es mitgekriegt, ne, dass keine Lieferzeit mehr, also das ist keine, dass die alle nicht liefern,
weil sie
nicht können.
Nee.
Da werden Termine verschoben bis um ein Jahr. Mhm. Du hast Lieferzeiten für Komponenten als Hersteller, außer, wo natürlich auch geschumpfen wird, du heißt Cube oder Specialized, also die Großen dann, die halt dann erstmal alles abgreifen. Und als kleinere Firma, klein in Worten, keine Ahnung, 50.000, 60.000 im Jahr, die kriegen dann, die haben Lieferzeiten von über einem Jahr für Federgabeln oder Bremsen. Und es gibt ja, außer im höherpreisigen Segment, da hat man Alternativen, aber das höherpreisige Segment ist ja nicht das, was am Massenmarkt montiert wird. Aber wenn du eine vernünftige Bremse für vernünftiges Geld haben willst, dann kaufst du eine Shimano oder eine SRAM, aber die meisten sind ja irgendwie mit Shimano ausgerüstet und die können nicht liefern.
Und dann, also das, was ich gehört habe, ist halt, dass die Großen oder alle eigentlich jetzt, nachdem es ja jetzt auch mit Corona einen Verkaufsboom gab, dass die quasi vorbestellt haben, was geht, ne?
Ja.
Da haben wir, glaube ich, letztes Mal schon drüber gesprochen. Das war also, dass die auch dann eben und dann halt hauptsächlich die Großen haben halt quasi Kontingente einfach von den Zubehör, von den Teileherstellern einfach blockiert für die nächsten 2 Jahre oder so. Also.
Ja, und Tatsache ist ja auch, dass es eben nicht so viele Hersteller gibt,
ja,
die in einer vernünftigen Qualität zu einem akzeptablen Preis liefern können. Das ist einfach so. Und es gibt zwar auch noch andere Hersteller, aber da taugt halt einfach die Qualität nichts. Das ist dann, da hast du dann so eine Baumarktqualität und das kannst du ja auch nicht machen. Und wie gesagt, im höheren Preissegment, da gibt es dann eher. Und selbst Magura kriegt es scheinbar nicht hin, da einzugreifen in diesen Markt.
Mhm.
Mit größeren Stückzahlen. Dann halt bei den richtig teuren, aber jetzt so ein, weiß nicht was, bei Van Moof, da stehen ja wahrscheinlich gar keine Marken dran, Markennamen.
Nee.
Ich glaube, das ist auch okay. Das wird vielleicht irgendeine Tektro oder drunter irgendwas sein. Aber auch die haben alle, ja, natürlich konnten die das unter Umständen auch nicht alle planen und dann Kapazitäten schaffen plötzlich. Man merkt ja auch bei Van Moof, plötzlich mit den großen Kapazitäten taugt die Qualität nichts mehr oder haben Qualitätsprobleme.
Ja, ich weiß gar nicht, wo die Probleme momentan sind. Also viele Probleme kamen auch mit dem neuen Karton. Die sind alle kaputt gegangen, die Räder beim Transport. Und ansonsten, was die andere Qualität angeht, weiß ich nicht genau. Sehr viel ist auch Support, also Service hatten sie Probleme, Erreichbarkeit und so, weil sie halt nur online verkaufen oder drei Läden haben oder so. Gleichzeitig haben sie ja dadurch, dass sie, also das sagen sie ja, dass sie die quasi diese vertikale Integration anstreben, also 100% quasi eigene Teile haben wollen, haben sie vielleicht andere Verträge jetzt mit Herstellern, also mit Teileherstellern. Bei der Schaltung ist es so, die kommt ja von Sturmey Archer, glaube ich. Zu wem gehören die?
Sunrace.
Ja, ne?
Sunrace macht...
Haben die auch Schaltung? Haben die auch andere Schaltungen? Also die machen ja so, sind ja sehr beliebt bei Ketten, also so Ritzel und sowas machen die viel, ne?
Und ich weiß gar nicht genau, es gibt ja noch Microshift...
Ja.
Wo die einigermaßen günstige Sachen machen, aber auch schon durchaus eine ernstzunehmende Qualität trotzdem liefern. Aber
ich kann ja, ich kann schon verraten, dass ich kürzlich bei Mando war. Mal wieder.
In Düsseldorf?
In Frankfurt.
Ach, die sind umgezogen?
Ja. Mando, ein großer koreanischer Automobilzulieferer, sagen wir mal vergleichbar mit Continental, oder?
In Korea, ja, ja. Continental oder ein bisschen kleiner als Bosch.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob sie das Angebot haben. Das Bosch hat und Bosch zum Beispiel, habe ich mir neulich überlegt.
Die machen alles, die machen ABS, ESP, Navigationssysteme, alles, was man so für einen Antrieb braucht. Die machen auch Motoren, Elektromotoren, ja, weiß gar nicht, habe ich jetzt übersehen. Und die haben immer noch, die haben eine Unit für Personal Transportation und die haben, du erinnerst dich an das Mando Footloose-Rad, ne?
Mit Freud und Leid, ja.
Und die haben so einen...
Den vermeintlichen Game Changer.
Ja, aber da sind sie immer noch dran, am seriellen Hybrid, da müssen wir mal ein andermal drüber sprechen, aber dass der serielle Hybrid, quasi da, um es kurz zu machen, man hat keine Übertragung per Kette ans Hinterrad und Schaltung, sondern man tritt in den Generator und der steuert den Antrieb am Hinterrad. Was ich sagen kann, die vierte Generation, die sie jetzt haben, ist wesentlich besser als die zweite, die du ausprobiert hast zuletzt bei mir in Köln. Oder hattest du das in Stuttgart dabei?
Ja.
Ah ja, also fährt realistischer als damals. Und es gibt auch eine erste Anwendung, ein Hersteller, der den verbaut. Also
Ach so, unabhängig von ihrem eigenen Rad?
Genau, also die stellen kein eigenes Rad mehr her im Moment.
Okay.
Sondern sie verkaufen den Antrieb als Plattform. Da gehört noch mehr dazu. Man kann das über die Cloud steuern und so. Okay. Und zwar ein Hersteller, mit dem du, bei dem du sicher gut nachvollziehen kannst, warum sie auf diesen Antrieb gegangen sind, nämlich Sitka mit dem Loadster-Lastenrad.
Ach, bloß, weil ich es kaputt gemacht habe.
Also,
ich meine, der Dorsch-Test, das sollte man wissen, wenn man Dorsch reinsitzen lässt in ein Pedelec-Fahrer, in ein Pedelec-Rad bzw. Pedelec-Auto, dann muss das Ding ausgereift sein einigermaßen, sonst macht das kaputt.
Ja.
Das gilt für beide.
Ja, vielen Dank. Also vielleicht ganz kurz, also dieser Sitka Loadster, das ist ein Transportrad mit 4 Rädern und einer Kabine. Und ist als Pedelec zugelassen. Und wir hatten das vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren mal auf der Eurobike. War das gerade ganz, ganz neu. Und der Thomas wollte eine Runde mitfahren. Und das haben die uns auch machen lassen, haben es rausgeschoben aus der Halle. Thomas ist eingestiegen, losgefahren und dann hat es sehr laut gekracht, oder?
Ja.
Und ich glaube, war die Kette gerissen?
Das hatte ja so eine Kettenschaltung zu dem Zeitpunkt, ja, glaube ich, noch. Und es war, ja, die war wüst verlegt. Also Liegeradler unter unseren HörerInnen kennen das Problem. Ketten von vorne nach hinten irgendwie legen, die 4 Meter lang sind dann und x-mal irgendwo vielleicht umgeleitet werden müssen, damit sie nicht gar so einen Krawall machen. Mhm. Und die hat sich irgendwo im Nirvana, nicht im Nirvana, sondern irgendwo im Sonstwo verhakt und es ging nichts mehr.
Ja, und mit dieser dürren Fahrradkette ein Fahrzeug anzutreiben, das, wenn es ordentlich beladen ist, vielleicht 250 Kilo wiegt oder noch mehr, das ist natürlich so eine Sache, ne? Und drum haben die den Mando-Antrieb. Ich glaube, sie nennen den Hersteller nicht auf der Website, aber das ist der. Und da kannst du eben, da hast halt vorne eine kleine Box mit Kurbeln dran, da kannst du treten und hinten ist ein Motor und der treibt die Hinterräder an. Und weshalb ich das...
Das ist ja ein Vierrad, ein klassisches Vierrad.
Genau.
Das, der Sitcar Loadster.
Sieht auch so autoartig aus, ne?
Mit, ja, irgendwie. Sieht ein bisschen aus wie vom Sandmännchen.
Also ja, ja, ist, genau. Ja.
Das willst du auch nicht klauen. Das ist, ist okay für Cargo und so, aber schön ist was anderes.
Ja, aber weshalb ich das dazu erwähne... Aber
steht es da auf Ihrer Webseite drauf? Ich finde es gar nicht.
Nee, das steht nicht drauf.
Aber also überhaupt, da steht nur Motorisierung drauf und Reichweite. Aber nicht, dass das ja durchaus
an irgendeiner Stelle steht, glaube ich, dass das kettenlos...
Da steht was von dem Narbenmotor.
Ja.
Aber von Kette, egal.
Glaub mir, ist so.
Gut, ja, ich glaube dir. Ja.
Und weshalb ich das jetzt bei dem Problem mit der Lieferbarkeit von Komponenten anbringe, ist, dass durch dieses System ein paar Komponenten überflüssig werden. Sprich Schaltung. Also vor allem die Schaltung und Übertragung, also der komplette Antriebsstrang wird überflüssig und wird durch einen komplett wartungsfreien Antrieb ersetzt, weil diese Motoren, ne, die sind, also ich weiß gar nicht, ich habe irgendwann mal, Schaeffler hat ja auch so ein System und die haben auch einen Motor und ich weiß nicht, bei 50.000 Kilometern muss man vielleicht mal gucken, mal ein bisschen mit Luft reinblasen oder so. Aber das war's.
Also wie bei einer Waschmaschine halt.
Ja, also so ist das. Und dadurch, ich habe dann noch in einem anderen Artikel nachgelesen, also das ist eine Möglichkeit eben, die Komponentenanzahl klein zu halten. Also ja. und eben in dem Fall, wenn du sowas hättest, dann könntest du SRAM sagen, leckt mich am Arsch mit eurer Schaltung, ne? Brauche ich nicht. Das mache ich elektronisch. Was? 12 Gänge habt ihr? Ich programmiere 13. Sowas. Kannst alles machen. Ist allerdings noch, also bei Mando ist es so, die gucken erstmal nach Cargo-Bike-Herstellern jetzt im Moment. Das ist so deren aktuelle Zielgruppe. Das sind auch die ersten, die das eben jetzt kommerziell.
Das ist dann vergleichbar quasi auch, wie Revonte das auch macht. Die steigen auch erstmal bei Cargo ein, ne?
Wahrscheinlich. Also da weiß ich jetzt nichts drüber. Aber da ist halt der Leidensdruck auch sehr hoch bei den Cargo-Herstellern. Die Dinger, die müssen ja fahren. Du kannst ja nicht, wenn die Lieferfahrer oder Fahrerinnen, wenn die unterwegs sind und dann macht's krack, dann bleiben die stehen, weil die Kette gerissen ist oder so. Und das kannst du ja nicht leisten. Das Zeug muss gehen.
Das Problem an dem Dorsch-Test ist ja, dass da hemmungslos geschaltet wird. Und getreten.
Ja.
Und das macht jetzt entweder ein Dorsch oder jemand, der vielleicht auch noch nie Fahrrad gefahren ist.
Genau.
Weil das ist ja der Vorteil an den Pedelecs, dass du keinen Autoführerschein hast, brauchst und gar nichts. Also du kannst jeden da reinsetzen, jeden und jede. Und möglicherweise ab 14 schon. Aber da bin ich jetzt nicht so ganz sicher, also ob das jetzt für statt Zeitungsaustragen, dass du dann auch da liefern kannst. Aber
warum nicht?
Da kennt sich ja, weil ich die gesetzliche
in Deutschland weiß ich jetzt gar nicht, aber das ist ja dann auch länderunterschiedlich unter Umständen. In anderen Ländern darfst du ja mit 14, in Frankreich darfst mit 14 diese kleinen Autos fahren, zum Beispiel.
Ja, ne? Ja.
Solche Sachen. Also das geht. Und da kommt ja noch was dazu. Die Leute, die man gewinnen kann, noch die man aufs Fahrrad bringt oder auf neue Fahrzeuge, die sind möglicherweise vorher oder die haben keine, das sind keine Radfahrer. Also denen ist es wurscht. Also die wollen keine Schaltung haben. Und die gucken auch nicht nach, von welchem Hersteller das ist. Gut, das, die haben auch unterschiedliche Ansprüche. Also über das Mando-Rad haben wir, da könnt ihr bestimmt mal, müsst ihr mal gucken, in der alten Folge bestimmt mal drüber gesprochen, dass sich das halt nicht so anfühlt. Na, wie so ein Fahrrad. Aber da gibt es durchaus Menschen, denen das gerade egal ist, weil sie es nicht anders kennen oder weil sie gerade das, dass du eben so reintreten kannst und jetzt nicht unbedingt so eine direkte Rückmeldung hast, das finden die möglicherweise sogar ganz gut. Ich bin in Frankfurt auch die dritte Generation, die in Europa nicht verkauft worden ist, gefahren.
Waren das die mit dem großen Motor da?
Ja, das war quasi sah aus wie ein normales Fahrrad auch. Auch die Rahmenform war relativ konventionell, also war nicht dieses kleine, sondern eher so ein modernes, so Trekkingradartig, Stadtrad. Das fuhr auch schon okay und hatte einen besseren kleinen Computer dran und so. Aber es gibt durchaus unterschiedliche Ansprüche auch, was Leute stellen. Und deshalb ist das Prinzip durchaus eine Möglichkeit, dann vielleicht in Zukunft dann unabhängig zu werden von der Mechanik.
Ja, unbedingt. Und jetzt gerade
dass es nur zwei Hersteller gibt, die da regieren, das weiß ich nicht. Da kann man vielleicht den beiden nicht unbedingt die Schuld geben. Das ist, oder?
Kann man nicht. Also da ist da trägt jeder auch damit bei, der früher, jetzt ist es nicht mehr ganz so stark vielleicht, aber jeder von den Fahrradherstellern, die Fahrradindustrie ist ja ein bisschen anders aufgebaut als Pkw-Industrie oder sowas. Aber da gibt es ja viele Hersteller und die, die definieren dann ihre Marken oder beziehungsweise definieren die Räder dann auch oder definierten die Räder über die Gruppe, die sie dann da eingebaut hatten.
Ja.
Und so. Und da wird dann über Gruppen diskutiert und dabei ist es überflüssig.
Also und das Schöne ist dann, was er auch, also was immerhin dann die.
Und der Kunde eben auch, dem Kunde wird es dann suggeriert, hier, da hast eine STX und hier habe ich eine XT, die XT viel besser und STX nicht so, kostet mehr und da also auch dieses dieses Potenzial eben, welche Gruppe kann man sich leisten, ja, zum Beispiel und an den höherwertigen und das hat sich so ein kleines bisschen aufgelöst, aber es gibt schon noch und jetzt eine Mavic-Schaltung oder sowas, was es gab. Und mein gut, Sachs ist dann in SRAM übergegangen und SRAM hat beschlossen, keine Nabenschaltungen mehr zu bauen, weil sie es halt irgendwie verbockt haben. Das Dumme ist, dass es für Nabenschaltungen praktisch nur noch zwei Hersteller gibt,
das,
Shimano und Enviolo.
Stimmt, da kann man möglicherweise doch SRAM.
Und Sturmey Archer, glaube ich, noch,
ja. Ja, das sind ja die, die in den Van Moof eingebaut sind, diese Viergang. Also da hat Van Moof die Automatik entwickelt dazu und der Grund, also die Mechanik, die ist von, soweit ich weiß, von Sturmey Archer aus, wo sind die? Taiwan, oder? Taiwan oder China?
Sunrace ist, denke ich, eine taiwanesische Firma.
Ich glaube schon, ne?
In Taiwan City.
Ah ja.
Sind die Sunrace und produziert wird es wahrscheinlich in China irgendwo. Ist ja auch egal.
Dann gibt es allerdings, also ich.
SRAM hat ja da leider wirklich verkackt, weil ursprünglich war ja Nabenschaltung Sachs.
Ja.
Und das haben die sich einfach abnehmen lassen. Und jetzt, wenn du so eine Schaltung haben willst, dann musst du zu Shimano. Und neulich fiel mir die Renner-Knabe ein, ne, aus der DDR. Die hatten sowas. Ich weiß nicht, ob das eine reine Rücktritteingang war oder ob es da auch schon eine Nabenschaltung gab. Weiß ich nicht, aber das ist alles weg. Und Mavic hatte ja wunderbare Schaltungen für Rennräder. Die hatten ja die SAP Mavic. Ich weiß nicht, ob du dich da erinnerst. Das war quasi die erste elektronische Schaltung vor 20 Jahren.
Ja, ja. Hatte die nicht sogar irgendwie Tour de France-Auftritt mal?
Es kann gut sein, dass es da natürlich die UCI sie verboten hat.
Aber das ist ja, also das sind jetzt auch schon wieder recht spitze Zielgruppen dann.
Ja, 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 klar, logisch. Aber die Technik, die da dahinter stellt,
ja, ist, ja,
geht ja auch beim Fahrrad top-down.
Ja, und zum Beispiel eine Funkschaltung hat schon was, ne? Also von, ist von der Wartbarkeit her, ne? Muss keine Kabel verlegen und so. Das ist schon was, ne? Zum Beispiel, wenn man jetzt hier die von SRAM, die nimmt.
Rattle-free.
Ja. Also bei SRAM, das ist
wirklich. Es gibt ja von Jaguar Anti-Rattle Devices für die Kabelverlegung, gerade weil du hast ja die großen Rahmen, da liegen dann Kabel drin und die klimpern natürlich die ganze Zeit.
Und wie sieht so ein Anti-Rattle Device aus?
Das wird einfach über das Kabel drüber gezogen und das ist halt einfach ein bisschen weicherer Gummi oder so.
Schaum.
Also es wird in der Bauschaum wird es auch tun, klar, aber da ist halt dann mit dem Austausch ein bisschen schwierig. Nee, also das liefern die den OEMs für die Montage, weil das nervt. Das haben die dann schon auch gelernt.
Kleine Sache noch zu den Schaltungen, zu den Nabenschaltungen von SRAM. Ich war 2013 mal bei SRAM in Schweinfurt. Und
so lange,
ja, und hab hatten die so eine Veranstaltung, so eine Urban-Veranstaltung, und da gab es auch eine Führung. Und da habe ich, da waren auch die Entwickler der damaligen Achtgang-Schaltung, glaube ich, war's dort. Ja, das waren zwei Ach, zwei Leute. Und das war die komplette Entwicklungsabteilung für die Achtgangschaltung.
Echt?
Jetzt weiß ich
nicht. Hatten die nicht eine 9, die G9 oder wie hieß die?
Vielleicht auch 9. Also kann sein, dass die auch 9 war, jedenfalls zu dem Zeitpunkt. Und das irgendwie, ich glaube, 2 Jahre später war es dann aus. Also die haben sie ja dann erstmal verlegt, die Fertigung. Und dann haben sie es ganz aufgegeben. Ich glaube, da gab es auch irgendwie Probleme mit irgendwie technische. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt, also hat mir einer gesagt, was kaum jemand weiß, wir sind nur zu zweit. Und das kann natürlich funktionieren, ne? Wenn, also ist ja nicht so, dass da 1000 Leute dran arbeiten müssen. Aber
2 sind echt sehr wenig.
Ja, wenn einer mal krank ist. also ist schon. Da haben sie halt andere Prioritäten gesetzt, obwohl sie zu dem Zeitpunkt damals, also da rumgetönt haben, dass sie so schon sich auf also Urban, also Stadträder zum Beispiel auch verstärkt arbeiten, bearbeiten wollen, aber haben dann doch anscheinend sich auf ihre Kettenschaltungen zurückgezogen.
Ja, also dieses Mavic-System, das war 94, also Anfang der 90er, war wohl sehr zuverlässig. Mhm. Chris Boardman ist damit bei der Tour gefahren und fand es super, hat toll funktioniert. Man konnte nicht, es war nicht elektro, also es war elektromechanisch, das Ganze. Ja. Aber Mavic hat ja, weiß nicht, wem Mavic mittlerweile gehört, die hatten auch immer ein bisschen Probleme mit den Absatzzahlen. Aber auf jeden Fall war ein tolles Ding. Und die haben aber auch nie, wie du sagst, einen spitzer Markt. Die haben nur Top-Gruppen gemacht. Und Campagnolo zum Beispiel kann man ja vergessen. Die machen für ihre paar Rennräder produzieren die komplette Gruppen und Bremsen und kommen damit scheinbar auch klar.
Ja, das aber ist irgendwie wie so ein edler Messerhersteller. So.
Ja, das ist in Ordnung, aber für Masse gibt es halt einfach nichts. Und das merkt man momentan.
Ja, lass uns mal weitermachen.
Ja, genau, weil wir haben auch nicht mehr viel Zeit.
Genau. Womit machen wir denn weiter? Ich habe du, vielleicht machen wir das noch dazu. Eher was, du siehst ja meinen Bildschirm, oder?
Ja.
Du hast mir das ja gezeigt, ne?
Genau, da wollte ich dich fragen, sowieso, ob wir das schon besprochen haben.
Nee, haben wir noch nicht.
Das Rad.
Nee, dann fang doch mal an.
Weil in messefreien Zeiten, wo man normal über Messen läuft und schlendert und mal hier, mal also auch spazieren geht. Also ich persönlich spaziere ja über Messen. Mhm. Das ist vielleicht nicht unbedingt zielführend, aber ich laufe so der Nase nach und biege dann auch mal rechts oder links ab, wo man vielleicht nicht unbedingt jetzt hin wollte, aber mal gucken. Also habe ich neulich gelernt, nämlich von so einem Kölner, der spazierengehen Weltmeister werden will.
Aha.
Und da ging es um die der Unterschied zwischen Wandern und Spazierengehen. Also erstens keine Verpflegung dabei und kein Ziel.
Okay.
Und das fehlt mir gerade ein bisschen oder fehlt jetzt unabhängig davon, dass Cannondale, wo wir jetzt gleich drüber sprechen, sowieso nicht auf der Eurobike ausstellt, aber manche Räder dann trotzdem über Komponentenhersteller oder Sonderflächen oder sonst wie trotzdem da sind. Auf jeden Fall tut sich bei Cannondale ein bisschen was, habe ich den Eindruck. Die geben sich wieder ein bisschen mehr Mühe mit ihren Fahrrädern. Und neulich habe ich dann mal beim Stöbern entdeckt, dass sie ihr Bad Boy, also eins der Ur-Urban Bikes, nenne ich es mal, renoviert haben. Und ich bin ja kein Freund der Lefty-Gabel. Also ich mochte die Hedgehogs, fand ich gut. Die Lefty fand ich immer irgendwie behindert. Ich muss es ganz ehrlich sagen, da fehlt mir was an dem Ding.
Ja, ja.
Und immer wenn ich so ein Lefty-Fahrrad gefahren bin, dachte ich mir, naja, okay, es funktioniert, aber ja. Das Bad Boy gab es sowohl mit einer Standardgabel als auch mit Lefty. Jetzt haben sie allerdings eine Lefty da reingebaut, die ganz schön aufgebrezelt ist. Hat nämlich eine integrierte Beleuchtung. Im Dunkeln sieht das Ding aus wie ein Lichtschwert. Ein bisschen. Also es erinnert mich dran. Also ich kenne Star Wars begeisterte Leute, die auch sagen, wow, das ist doch mal was. Und also es hat...
Siehst du den Film gerade?
Ja, den sehe ich.
Ich habe mal den Ton ausgeschaltet.
Und ja, das ist schön geworden, ist bezahlbar geblieben. Und über die ganze Modellpalette habe ich gesehen, dass sich Cannondale wirklich Mühe gibt. Und das...
Na gut, es gibt ja auch noch das hier, ne?
Das Mofa.
Es gibt noch das Prima 5S von Cannondale, das Mavaro Neo. Aber sagen wir mal so, das hat ja auch Ansätze, also man vielleicht Mühe geben und Mut beweisen ist vielleicht
ja.
Der richtige Ausdruck. Bei manchen Modellen wie beim Mavaro Neo, ich glaube, über das haben wir schon gemeckert, dass das so super, super fette, schlimme Schweißnähte hat zum Beispiel. Und
ja, aber tatsächlich muss ich sagen, dass es ein bisschen gewachsen ist bei mir. Ja. Also,
weil man mehr dicke Fahrräder sieht in der Öffentlichkeit auch vielleicht.
Also diese dicken Rohre, da habe ich nicht so viel dagegen. Also es ist einfach so ein paar Details. Und wenn man da nicht so genau hinguckt, was ich dann auch nicht immer unbedingt mache, oder ich gucke gerne auf Details und dann stören mich die. Und dann denke ich mir, wow, wie kann man das machen? Warum nur? Wenn man da ein bisschen die Augen weitet.
Dann geht's. Milde ist.
Ja, genau, die Altersmilde auch so ein bisschen. Jetzt habe ich eine gute Brille, da ist es natürlich schwierig, so milde zu sein. Da fällt es mir auch bei den Schindelhauer E-Bikes wirklich schwer, milde zu sein, was die Verarbeitungsqualität angeht. Aber nichtsdestotrotz. Also das Cannondale ist ein interessantes Rad, ist voll beleuchtet, wenn auch...
Welches?
Das Bad Boy.
Ah ja.
Das hat ja hinten, ich kann sie ja nicht so leiden, diese Sattelstützen mit LED drin, weil ich Parkerträger bin. Und als Parkerträger ist das natürlich für den Arsch. Ne? Da siehst du ja dann nichts mehr.
Ja.
Du wirst von hinten nicht mehr gesehen.
Das ist schade, ja. Da muss man wirklich,
halt
da muss man tatsächlich
einen Parker setzen.
Da musst du tatsächlich dran denken im Winter, dass du, oder wenn es dunkel ist, ja, dass du da nicht, dass der Parker eben drüber hängt, ja.
Und das tue ich eigentlich nicht und dann stehe ich mal auf oder irgendwas steigt wieder drauf und dann, Mist, Licht verdeckt. Aber ansonsten schöne Idee. Und hat nicht mal einen Elektromotor. Also
ja.
Ich weiß nicht, ob es das Bad Boy auch schon in i gibt. Das kommt vielleicht. Also ich traue es ihnen zu, weil das wäre schön, wäre eine schöne Idee.
Ja, das ist halt, das ist eher so, da hast du, glaube ich, noch was, das ist eher so, geht in die Richtung so, naja, so Kurierrad, so leicht Radritter in der Stadt. Ein bisschen aggressiv vielleicht auch. Ich meine, das heißt ja auch Bad Boy. Oh, ist dir das aufgefallen? Schau mal, wo mein Mauszeiger gerade ist. Hast du das gesehen?
Warte mal, ich muss mal ein bisschen größer machen.
Also ich sag's dir, am Oberrohr...
Ach so, der Gummi.
Ja, weil das sind da ist durchaus eine praktische... also
wenn man es anlehnt.
Ja, eine Urban-Tauglichkeit im Oberrohr eingebaut. Und zwar links und rechts am Oberrohr sind Gummileisten eingearbeitet. Weil das Ding hat ja selbstverständlich keine Parkstütze. Und damit kannst du es einfach an der nächsten Laterne oder so anlehnen und kriegst keinen Kratzer in dein Rad.
Ja.
Das ist doch.
Die haben ja. Ja.
Das finde ich gut.
Also, die haben ja für. Also, was ja auch ein bisschen in die Richtung geht, aber nicht das Aggressive, sondern eher das Coole, ist ja dieses Treadwell, das sie haben.
Ja. Oder. Habe ich noch nie eins in echt gesehen, ehrlich gesagt. Ne?
Das sind E-Bikes. Ich auch noch nicht. Das gibt's E und Non-E.
Stimmt.
Ja. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Rad mit einem BMX-Lenker und einem einfachen, ich glaube, da ist ein Male-Antrieb drin in dem Ding, der ja ganz schön weit verbreitet wird, der X35 aktuell, ne?
Also das ist ein
Hinterradantrieb,
oder?
Ja. Genau, das ist ein Nabenmotor, deswegen hat es natürlich Kettenschaltung. Das ist ein kleiner Nabenmotor und wird als komplettes System angeboten von E-Bike Motion, beziehungsweise Mahle hat es ja übernommen vor 2 Jahren. Jetzt heißt das Ganze Mahle X35, kommt aus Spanien und ist sehr populär bei spanischen Marken natürlich, bei Orbea, aber eben bei Cannondale, auch in Rennrädern, also in, und da ist es, oder bei Designrädern, Designio zum Beispiel, die haben das auch, falls dir das was sagt, oder falls unseren
Designio, ja, da habe ich den.
Designio, aber es sind auch Spanier.
Insofern. Ja, ich weiß, ja, und die hatten das schon bevor es, als die noch in kleinen Clubs gespielt haben, also bevor die von Mahle übernommen wurden, ne?
Genau, ja. Also, und das Treadwell, das ist eigentlich...
Auch übrigens sehr leise, also kaum, kriegst kaum was mit vom Motor, oder?
Nee, das fährt auch schön. Also ich bin mal ein Simplon gefahren mit so einem Antrieb, ja. Und das fährt tadellos.
Ja, da gibt es bestimmt Leute, die sagen, ja, fahr da mal irgendwie den Großglockner hoch, dann qualmt das Ding aber, ne? Aber das ist ja auch...
Dann fahre ich halt nicht hoch, ne?
Ach so, ja, geht das?
Ja, kann man machen. Na gut, also da es tut sich was und ja, mit den Messen.
Ja, das ist schon schade.
Keine Ahnung, vielleicht gibt es nächstes Jahr wieder eine Eurobike. Noch gibt es keinen neuen Termin. Und auch die Cycling World, die du ja sehr gut fandst und auf die ich mich gefreut habe, wollte auch mal hin. Die verschiebt auch dauernd wieder und naja, hilft ja nichts. Ne?
Ja. Guck mal, es gibt ein... Oh, ich habe was... Machen wir mal weiter, wo wir schon bei Design gibt. Es gibt was Neues. nächstes Jahr kommen neue Caller-Bikes von der Bahn.
Ah.
Siehst du das Bild, was ich da habe?
Ja.
Ich bin ja Bahn gefahren seit langem mal wieder, weil ich da in Frankfurt war. Und im Bahnmagazin, im DB Mobil, war ein Ausschnitt, ich habe auch noch irgendwo einen Link, da sieht man mehr Bilder. Jedenfalls, die Bahn hat auf Kundenwünsche reagiert anscheinend, auch bei den Mobilrädern. Und diese große...
Auch auf deinen?
Ja, auch auf meinen, der dieses käsig blöde Spoilerbrett hinten bemängelt hat. Ne? Und die umständliche Bedienung, also... Wer schon jemals mit so einem Callerbike gefahren ist, das ist ja super nervig. Du hast eine App und in der App steht dann eine Zahl, eine Nummer vom Rad drin, die steht auch am Rad und die musst du dann in einen Bordcomputer eintippen, der gefühlt mit einem Display aus den 80ern ausgerüstet ist. Also du drückst drauf und irgendwie eine Sekunde später erscheint das, was du gedrückt hast und so. Also das ist für mich ein Grund, wenn ein Callerbike dort steht und daneben steht ein Roller, dann nehme ich den Roller. Weil da muss ich nur mein Telefon draufhalten, QR-Code macht's bip-bip und ich kann fahren. Aber bei dem, da bin ich ja 2 Minuten beschäftigt, das aufzumachen. Und du siehst vielleicht auf dem Bild hier am Hinterrad ist so ein großes Schloss, so eine schwarze Kiste befestigt. Siehst
ja,
du das?
Ja.
Das ist quasi sowas wie die Mobile-Cam oder so, ne? Also so ein Standard. Da ist wahrscheinlich ein QR-Code drauf. Kannst auch dein Telefon hinhalten und das Rad aufmachen. Und der Gepäckträger ist vorne, wo er hingehört. Also zumindest, wo er für ein Rad, mit dem du da mal schnell irgendwo hin und her fährst, hingehört. Wenn du Ortliebtaschen hast, um damit auf Reisen zu gehen oder pendeln willst, ist ja okay hinten. Aber an und für sich, so für eine Tasche drauflegen oder so, gehört der vorne hin. Also ich freue mich. Es gibt endlich, die DB hat ja auch irgendwie sämtliche Untermarken oder so. Lidl gibt es nicht mehr, Ford gibt es nicht mehr. Die machen das wohl selbst jetzt weiter. Mhm. Ob das aus eigenem Antrieb erfolgt oder bei Ford wird ja gemunkelt, dass Ford einfach mit den Rollern, die sie jetzt haben, viel mehr Geld verdient als mit den Rädern. Mhm. Na, Ford hat ja Spin-Roller und mit E-Scootern kann man ja durchaus Geld verdienen anscheinend. Also jedenfalls hier schöne Designentwicklung bei der Bahn. Und dann gibt es noch ein neues.
Also es erinnert mich ja ein bisschen an E-Bike for Delivery. Kennst du die?
Nee.
Das sieht ein bisschen ähnlich aus, also es ist ein sehr, sehr pragmatisches Rad.
Aber ich kann dir noch eins zeigen, nämlich.
Und weil ich weiß nicht, ob du, wie heißen sie? Peter Payne, Peter Brinks.
Ja, ja.
Ein Lieferdienst. Und die haben ja recht voluminöse E-Bikes mit Frontantrieb und dicken Rahmen und großem Hebel zum Sitzverstellen. Also wirklich für Grobmotoriker gemacht, das Ding. Aber wurscht. Weil.
Schau mal, sind das die?
Ja, ja. Also da gibt es verschiedene. Und die haben, also das ist eine Firma, die E-Bike for Delivery heißen die.
Aha.
Und die machen für Domino's Pizzas und für eben Peter Payne und so. Da kannst du dir bei denen ein Rad holen und dir das dann entsprechend ausstatten lassen.
Ah, das okay. Rad jetzt,
also das Rad, das ich da bei Peter Payne gesehen habe, das haben sie jetzt auf ihrer Webseite nicht. Aber da haben sie nur Generation 3 Delivery E-Bike. Doch, das ist es. Gen 3. Wow, das ist ein grober Klotz. Aber das sind so Sachen dran realisiert, die einfach praktisch sind. Zum Beispiel eine verstärkte Sitzklemme, geeignet für Fahrer zwischen 1,40 und 2,10 Meter. Mhm. Und ein Riemenantrieb natürlich, ist klar. Und leistungsstarke Frontscheinwerfer, die haben zwei Stück in die Gabel integriert. Wer ihn das gemacht hat, also es, weil natürlich drüber
da ist ja die Box für die Pizza. Ja.
Also du musst auf Gen 3 gehen, oben über, da ist so ein rechts diese Striche und also über dieses Menü und da kommt man dann zur Gen 3.
Dann kommt man. Ach, wenn ich schmaler mache, dann kommt so ein Burger-Menü.
Ja, genau.
Ah, ja.
Und da auf das Menü und da gibt's Produkte und da gibt es Gen 3 und da ist es dann. Und es hat, ja, wie gesagt, ordentliche Bremsen, ordentliche Beleuchtung, eine ordentliche Klingel, Airless-Reifen von Schwalbe, die haben die in Serie und eine fette Batterie.
Ja.
Mein Taschenrechner holen, da kannst du das geschwind rechnen, 25 mal 36.
2, 5 mal 3, 6, 900.
Das ist groß, ne?
900 Wattstunden.
Wattstunden
Akku. Mhm. Ja, aber das ist, in Köln fahren ja die Dinger von, ich glaube, Govex heißen die.
Ja, wenn es die noch gibt, ja. Naja, die hatten für wie heißt denn dieser eine?
Lieferando.
Joey's ja, Pizza oder so, wenn es die noch gibt.
Also ich glaube, die sehen so aus, die sind auch sehr, wie soll man sagen, utilitaristisch. Und die Fahrer können da auch durchaus mal die Füße hochnehmen und fahren. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Vielleicht haben sie einen heimlichen Knopf. Aber die...
Ja, aber diese Sattelstütze zum Beispiel, die haben bei dem Rad.
Rechteckige.
Die ist rechteckig und deswegen klemmt die auch anders. Und du hast einen Verdrehschutz dadurch natürlich.
Ah ja, stimmt.
Und kannst halt ein fetter Hebel dran, den du auch mit Schmackes und auch mit Handschuhen wieder zudrücken kannst. Ja. Also, und du kannst es eigentlich auch gar nicht falsch machen.
Ja.
Weil du hast ja schon vielleicht das ein oder andere Fahrrad mit Schnellspanner an der Sattelstütze gesehen, wo die sonst in eine Richtung gedreht sind, diese Dinge.
Ja, ja, klar.
Naja, ob die Bremse hinten reicht, da ist so ein Trommelbremschen dran, das sei mal dahingestellt, aber vorne immerhin eine fette Scheibe. Also, das ist schon auch was momentan gerade kommt. Diese, ja, wie du sie nennst, die einfachen, die praktischen
Räder. Ja, ja. Zweckmäßig, nennen wir es mal so.
Zweckmäßig, genau. Ja.
Ich habe noch so ein zweckmäßiges Rad. Ne? Und da, das hier.
Ja.
Das erinnert mich ein bisschen an die, Gott hab sie selig.
Die Ofus.
Ja, oder die Mobike.
Ja.
Also dort, ne? Das sind die bunten Tretroller, die in meiner persönlichen Testbewertung am besten abschneiden von den Fahreigenschaften. Du kannst einhändig fahren zum Beispiel. Und die sind laufruhig und alles. Also ja, die fahren gut und haben auch Wechselakku und so. Das sind die Roller. Und die wollen ab dem Frühjahr, ab nächstem Frühjahr erst in England wollen sie E-Bikes auch rausbringen. Die haben sie selbst entwickelt und lassen die dann wahrscheinlich von irgendeinem Hersteller halt in Auftrag fertigen für sie. Vielleicht von diesen Okai zum Beispiel, da habe ich dir in der letzten Sendung, glaube ich, erzählt. Ne?
Weiß nicht. Kann sein. Also letztendlich gibt's ja in China Rahmenhersteller, in Europa Montagedienste, beziehungsweise auch dann komplette Service-Dienstleister, die dir das Ding machen,
ja,
und sich darum kümmern.
Ja, aber ich meine, guck mal, bei SRAM, da gab es diese zwei Leute, die eine Narbe gemacht haben. Ne? Und ich weiß nicht, wie viele Leute es bei DOT gibt, die an dem Rad entwickelt haben, ne? Seit jetzt 2 Jahren. Und da ist, was ja...
Es kann, ne?
Und
es kann auch nur einer sein,
ja, ja.
Der es aber dann machen lässt.
Ja. Und aber da ist es so, die haben ja jetzt ein bisschen, so lange gibt es ja noch nicht, aber die sammeln ja ziemlich viel Kundendaten. Und die haben zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob es die oder andere festgestellt haben, also Roller werden mehr genommen als Fahrräder, wenn die nebeneinander stehen zum Beispiel. Und also es ist halt wichtig, dass es einfach funktioniert. Und E-Bikes, das ist, das weiß man auch, sind sehr beliebt, also in der Ausleihe. Und deswegen ist das Neue, also deswegen bringt DOT eben ein E-Bike als Leihrad. Und
damit ich die Roller nicht mehr überholen.
Ja, und was wiederkommt, sind feste Stationen.
Ja.
Das hast du ja mitbekommen wahrscheinlich, oder?
Ich habe mitbekommen, dass es auch bei Rollern zum Beispiel, also bei jetzt
E-Scooter.
Bei Großrollern nenne ich sie mal, bei Scootern, dass es auch da Versuche gibt, die wieder zu, dass die Leute die laden und nicht jemand rumfahren muss und die Dinge, Akkus raus oder wechseln oder die ganze Kiste einsammeln und irgendwo in der Halle laden, dass da die Bestrebungen dazugehen.
Ja, das kommt. Also das ist, also Tier, die haben ja so einen Dienst gekauft letztes Jahr. Und die fangen damit jetzt an, die bringen einen neuen Roller mit Wechselakku, den du wechseln kannst und dann kriegst du irgendwie Fahrtguthaben oder so dafür. Mhm. Da gehst du in den Kiosk, der hat eine Station dort stehen und da kannst du den Akku wechseln. Und leihen, da habe ich ein Bild, warte mal. Hier, guck mal, das ist der neue Lime Generation 4 Roller.
Ich habe gerade Dings. Wo gehst du denn zu? Hier, ja. Mhm.
Der hat, guck mal hier, ein Swappable Battery.
Ja.
Und zu Lime gehört ja auch Jump. Und die haben die schicken roten E-Bikes und die haben die gleichen.
Da muss ich gleich mal kurz reingrätschen, weil das fand ich ganz interessant. Ich hatte das schon fast wieder vergessen und dann ist es mir aber neulich wieder eingefallen. Wir hatten uns auch schon mal drüber unterhalten, sag mal, was treibt eigentlich El Moto? Mhm. Und El Moto hat ja auch Roller jetzt.
Okay, aber lass mich da noch kurz zu
Ende. Der eben, so. Der diese, der Batterien hat von Einhell.
Haben wir?
Die du in die Boombox stecken kannst, also in das Baustellenradio oder in den Akkuschrauber oder sonst wie. Also tolle Idee an sich.
Haben wir da nicht schon drüber gesprochen oder haben wir zwei das?
Wir haben es mal angerissen, das kann sein.
Ja.
Aber, also das was Einhell angeht, weil ich es irgendwo mal gelesen hatte und dann aber eher bei einem Baumarkt war und das der El Moto, der ist ja jetzt ein bisschen beyond Baumarkt, sage ich jetzt mal. El Moto Kick heißt er.
Ja, andererseits ist das eigentlich das eine nette Idee. Ne? Jetzt die wenigsten Leute haben wahrscheinlich tatsächlich Geräte von Einhell zu Hause. Und es gibt ja von, ich glaube, Bosch zum Beispiel hat irgendwie eine Initiative, dass sich andere Hersteller auch anschließen können und ihre Akkus verwenden können.
Ja,
und
genau.
Dann gibt es noch Makita, die Wechselakkus haben und das beliebte Baustellenradio läuft zum Beispiel auch damit.
Ja,
wer weiß, wo das hingeht. Es wird nie einen Standard geben. Und wenn es den gibt, dann gibt es irgendwas Neues und dann muss man den wieder ändern. Aber grundsätzlich das mit einem Wechselakku, die Leute, die damit fahren, wechseln können. Ich meine, beim Carsharing funktioniert es ja auch so. Wer muss tanken, wenn der Tank leer ist? Du. Also der, bei dem die Nadel unter ein Viertel geht, unter 25% geht oder so,
ja, der ja, muss genau, tanken.
Also ich gucke. Und da wer schon flucht, mal, wer ins Auto einsteigt, bei dem die Nadel noch knapp über 25% ist. Aber letztendlich gleicht sich das ja auch immer aus. Ich glaube nicht, dass es irgendwie Vollidioten gibt, die immer aufs Letzte runterfahren. Und wenn, dann kann man das.
Die auch immer Krümel überall reinmachen und so.
Ja, oder Sekt trinken. Da hatte ich mal einen, der hat sehr nach Wein gerochen, nicht so schön. Aber gut, in den meisten Fällen passt es ja. Und vielleicht noch kurz zu dem Lime-Roller, weil Lime sind meiner Meinung nach aktuell die schlechtesten Roller, die es gibt, die wirklich gefährlich sind von den Fahreigenschaften her, weil du sehr hoch drauf stehst, einen schmalen Lenker hast, einen steilen Lenkwinkel und das schlechte Bremsen und das ganze Ding fährt sich einfach gefährlich. Und das alles haben sie jetzt verbessert, indem sie nämlich die Batterie, den Akku haben sie ja quasi aus dem Boden raus und nach vorne versetzt. Deswegen haben sie den Boden tiefer machen können. Mhm. Und dann haben sie einen breiteren Lenker, der leicht nach hinten gebogen ist, auch rein. Zwei Bremsen und einen robusteren Rahmen, größere Räder. 20% größer sind sie. Na, das hilft schon. Also jedenfalls wesentlich fahrsicherer. Also da tut sich schon was, ne? Und vielleicht noch kurz zu dem Dot-Rad, ne, was ich ja angesprochen habe, was die noch machen, also in Paris und in ist es ja schon Vorschrift, die haben so Parkzonen eingeführt, an die sich die Anbieter halten müssen. Und das funktioniert wohl relativ gut. Also es muss einfach genug geben, ne? Wo dann die ganzen Kleinfahrzeuge abgestellt werden müssen. Und wenn du es dort nicht abstellst, dann kriegst du eine Strafe. Und in den neuen DOT-Fahrzeugen, da ist die Ortung verbessert. Also die haben quasi, da ist GPS drin und zusätzlich haben sie noch Ortung, das nennt sich Dead Reckoning oder Kopplungsnavigation, gibt es wohl bei Schiffen auch oder bei anderen Fahrzeugen, wo quasi zusätzlich, oder ich glaube bei Navigationssystemen, die in Autos drin ist, die nehmen noch die Strecken, die du zurücklegst, zum Beispiel vom Rad, nehmen die noch ab und kombinieren die dann noch mit den GPS-Signalen, quasi um das genauer zu machen. Und so machen die das auch, weil dann können sie noch genauer feststellen, wo das Fahrzeug ist, ob es zum Beispiel auf der linken oder rechten Straßenseite steht. Ist ja auch nicht uninteressant zu wissen, ne? Und auch cool, die machen ein Navigationssystem ins Rad rein, also das du benutzen kannst. Mhm. Brauchst nicht mehr auf deinem Telefon nachgucken oder dein Telefon drauf schnallen, sondern kannst dich vom Navigationssystem im Rad leiten lassen. Wie viel das dann taugt, weiß ich nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es für Normalgebrauch einfach ausreicht. Ne?
Einfach Google Maps installiert, wenn das geht. Weiß ich nicht.
Das glaube ich nicht, weil das lassen sie sich bestimmt nicht aus der Hand nehmen. Also ich meine, die Daten müssen ja auch die Städte dann kriegen und so. Okay, aber ich nehme an, dass sie da schon was Eigenes machen. Oder mit, vielleicht greifen sie auch auf Google Maps zu, kann ich mir aber, ja, weiß ich nicht. Bin ich mal gespannt, was daraus wird.
Allerdings.
So, also das sind, aber da freue ich mich drauf, weil ich,
also was,
ich glaube, dass
was
das
sich
dann
schon
auch
bedienen
noch
lässt. Ja.
Einfach bedienen, draufsetzen, schnell bedienen, schnell nutzen auch und wenn du auch noch dich drauf verlässt, also wenn du auch dann so feste Standplätze hast und dann siehst und weißt, da steht was zum Beispiel oder das da wieder abgeben kannst, dann kann man damit auch prima umgehen, ne? Mhm. Oh, ich habe noch einen Roller gesehen, aber einen ganz anderen. Nämlich den.
Oh, den BMW.
Ja.
Der Roller sieht gut aus, aber das Video ist peinlich, finde ich.
Gibt es da ein Video dazu?
Ja, ja. Also auch der Typ sieht ja ein bisschen, naja, nichts gegen den Typen. Der scheint irgendwie halt direkt aus dem Produktmanagement zu sein. Aber wenn ich doch so ein Gerät dahinstelle, tut mir leid, dann da hocke ich dann auch mal Models drauf oder so. Ne?
So heiße Girls?
Nein, keine Girls. Also du weißt, was ich meine. Also irgendwie, das Video ist ganz...
Warte mal, ich muss mal hier eBay-Werbung ausschalten.
Weißt du gut?
Ja. Okay, vielleicht, weil wir jetzt hier so eingestiegen sind und ihr das ja als Hörende nicht sehen könnt, es geht um den BMW CE04. Und das ist ein Motorroller für die Stadt und der sieht von BMW. Und der sieht aber schon cool aus, oder?
Ja, ja.
Also
der
sieht aus wie direkt aus einem Akira-Comic oder so. Das ist
also der aktuell verfügbare E-Roller von BMW, der fährt ja verdammt gut, sieht allerdings, naja, eher kacke aus. Und
ich habe ein Bild von dem.
Kostet wahnsinnig viel Geld, also wobei 15.000 Euro jetzt auch irgendwie, wenn wir vorhin über 8,5 für ein Lastenrad gesprochen haben, auch irgendwie noch nah an der Realität sind. Also der ist nicht schön, der fährt unglaublich
hier,
gut.
Ich habe ihn hier gerade mal.
Das ist die Evolution.
Jawohl. Läuft ja bei BMW unter der Kategorie Urban Mobility. Und wenn wir jetzt gerade bei E-Scootern waren und E-Bikes und das... Ja, allerdings. Ich meine, es gibt ja Megacities auch.
Warte mal, klar, da steht ja der Preis bei dem, oder?
Der kostet 15.000 Euro. Also hier steht, was? Gesamtbetrag 6.900? Wie geht das? Leasing, ach so,
Sonderzahlung.
Leasing, Sonderzahlung, 9.000 Euro, klar. Was ist das? Hübsches Leasing. Na gut, also. Ich kenne jetzt die Daten nicht, aber das ist quasi so ein Motorradroller, oder? So ein dicker, der hat viel Kraft und so, ne?
Ja, also der hat, da gibt es ja, das habe ich immer noch nicht so ganz genau begriffen, wie das bei Motorrädern ist, weil ja die verschiedene Führerscheinklassen haben. Und dann hast du ja so eine Dauerleistung und du hast aber auch Peak. Und der hat irgendwie eine Dauerleistung von, weiß ich nicht, 30 kW oder sowas. Und ja, der geht ab wie ein Raumschiff. Das ist, also dieses Ludicrous ist da der Fall. Also
du hast ihn mal ausprobiert, gell?
Ja, das ist unglaublich. Ich habe auch überlegt, ob ich so ein Ding brauchen will und kann, um damit irgendwie ins Büro zu fahren, aber... Mehr brauchst du nicht.
Man sucht
Pedelec ist besser.
Man sucht Anwendungen.
Ja, also leihen würde ich es. Das Ding. Weil, wow. Und der neue, der sieht halt auch echt aus wie ein Raumschiff. Aber das ist eine Studie aktuell, ne?
Ja, aber das ist ja schon die zweite Stufe der Studie. Also der CE04 basiert auf einer Studie, die es schon mal gab und ist jetzt weiter in Richtung tatsächlich Fahr- und Verkaufstauglichkeit getrimmt, was du gerade siehst.
Das ist cool.
Der hat ein Helmfach, also der ist wirklich, sagen wir mal so, unkonventionell aufgebaut, oder? Also es ist irgendwie wie so eine Rakete, auf der du drauf sitzt.
Das sieht ein bisschen aus wie diese Kisten aus den Star Wars Filmen.
Ja, genau. Ja.
Diese Speeder.
Genau, gemischt mit einem Jetski vielleicht.
Ja.
Also Jetski ist vielleicht auch so ein bisschen ähnlich, also die zum Draufsitzen, ne? Und der hat ein Helmfach und da greifst du aber von der Seite aus zu. Und diese Studie, die es zuerst gab, da ging das Helmfach elektrisch auf zum Beispiel. Und diese Klappe, die du hier siehst, die man aufmachen kann, einfach so, die fuhr da irgendwie elektrisch bewegt nach hinten. Also er ist schon eher in Richtung Realität jetzt getrimmt. Und ja, das ist aber, also ich finde, vom Design her hat der was, ne? Also haben sie noch Kleidung dazu gebastelt und das muss ich sagen, ich erinnere mich von früher, dass BMW immer ganz gute, jetzt zu Motorrädern auch ganz gute so
Die haben
Kleidung
auch diese
und Helme
erfunden
und sowas quasi. Haben. Ne? Also so das komplette System. Also, und das sah dann gar nicht blöd aus. Ne? Und der hier, der hat einen Parker an, einen weißen, und der leuchtet auch. Ne? Der hat so Leuchtstreifen drauf.
Ja.
Und sehr praktisch, ich scroll hier mal auf der Seite durch, Navigationssystem zum Beispiel eingebaut. Das ist ja auch, das, da frage ich mich sowieso, warum das die modernen Roller nicht drin haben, ein Display. Und selbst, also zum Beispiel, warum die kein CarPlay drin haben oder Android Auto oder so, damit du wenigstens deine Navigation verwenden kannst, ne? Bei Motorrädern gibt es die, glaube ich, bei 2 oder 3 großen Motorrädern. Die haben sowas eingebaut. Also das finde ich ein schönes, was mir einfach gut gefällt, wo ich denke, damit, wenn sich jemand identifizieren möchte oder irgendwie seine Persönlichkeit irgendwie auch mit einem Fahrzeug ausdrücken möchte, dann ist das, dann ist das ganz schön cool, auch ohne dass AMG draufsteht.
Ja, ja. Unbedingt. Nee, das ist ein cooler Ding, Fit for Akira. Cooler Roller. BMW hatte ja auch mal E-Bikes gemacht, weiß nicht, ob sie noch welche machen. Und eigentlich trotzdem schade, dass sie das nicht so richtig nachverfolgen, weil auch da ist doch Geld zu verdienen. Aber die wollen schon an mehr Geld.
Ja, solange das noch geht, ne?
Apropos, solange das noch geht, wir müssen Richtung Ende kommen.
Ja, ist okay. Pass auf, vielleicht noch kurz ein Update. Du hast mittlerweile die Pink Bike Academy auch angeguckt, ne?
Ein bisschen habe ich reingeguckt, ja, fand's gut.
Ja, also ich bin jetzt schon bei Folge 8 angelangt, ich werde aber nicht spoilern. Gebe euch den Tipp auch mal in den Pink Bike Podcast reinzuhören. Da gibt es nämlich so ein paar Hintergründe dazu, behind the scenes. Und da sprechen sie mit dem Moderator zum Beispiel und dann erzählen sie halt, wie sie dazu gekommen sind. Und da erzählen einige davon, dass sie halt so ihre Guilty Pleasures haben, ne? Zu denen eben Reality-TV gehört. Und einer hat sich sogar schon mal bei Big Brother beworben, wurde aber nicht genommen. Und erzählt halt dann, und so ist es ja auch bei dem, du entwickelst halt dann mit der Zeit so quasi deine Favoriten oder welche, die du nicht magst, ne? Und fieberst dann bei denen mit, zum Beispiel. Und dann haben sie zum Beispiel erzählt, dass das wurde ja während Corona auch gedreht und da war die Auswahl an Teilnehmern ein bisschen beschränkt. Also sie konnten nicht, sind keine Europäer dabei, glaube ich. Also nur Russen, Kanadier und Amerikaner, wenn ich mich nicht täusche. Also und es hängt eben teilweise mit Corona zusammen. Und was haben Sie noch erzählt? Ja, also das ist wirklich interessant zu hören. Und was lustig war, es gab irgendwie im Frühjahr, haben sie online gestellt, quasi den Aufruf zur Anmeldung. Und ich sage jetzt mal, 1. Juni oder 31. Mai oder so war Anmeldeschluss. Und einer hat dann gemeint, man merkt, wie gut die Mountainbiker im Prokrastinieren sind, weil nämlich am letzten Tag alle Anmeldungen kamen, ganz viel. Okay. Und dann hat noch der Christoph hat uns, hat auf der Fahrradio-Website hat einen Kommentar hinterlassen und er hat gesagt, weil ich das ja ich habe ja glaube ich erzählt, dass ich Let's Dance zum Beispiel gerne gucke, wo so Promis dann Sachen machen. Und er hat gesagt, das gab es in England, nämlich eine Sendung, die hieß Tour de Celeb. Das war 2016. Und da mussten englische Celebrities, also so Promis wie auch bei dann Big Brother oder Let's Dance oder so dabei sind, die mussten eine Etappe der Tour de France fahren. Ja. Und man konnte dann über mehrere, leider gibt es nicht online, es gibt einen Trailer bei YouTube und irgendwie ein paar Ausschnitte, irgendwie so Outtakes und sowas, aber man kann es nicht angucken. Aber die mussten dann auch so durch diverse Stufen und mussten trainieren dann. um dann als irgendwie großes Finale 122 Kilometer Tour de France zu fahren.
Okay.
Nicht schlecht, oder? Also
ja, wann wollen wir da weitersprechen?
Also geplant, wir haben ja, ich habe mal für uns ja den Zeitplan festgelegt, dass wir uns immer am ersten Sonntag im Monat treffen. Das hat jetzt, glaube ich, die letzten zwei Folgen super geklappt. Und wenn wir diese Taktung weitermachen, dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder.
Ja.
Was ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm fände.
Nee, und ist auch gar nicht mehr weit hin.
Na? Also wir haben ja schließlich heute Nikolaus. Ach ja, heute ist der 6. Dezember, wo wir uns sprechen. Also wahrscheinlich wird es nächstes Jahr. Na?
Genau. Das heißt, dann können wir alle in entspannte Ferien entlassen. Wohin auch immer man kann oder nicht.
Ja, oder
ruhig zu Hause.
Genau. Ich kann ja noch vielleicht ein paar Videotipps mal sehen. Ihr findet schon was, euch die Zeit zu vertreiben. Manchmal ist es ein bisschen blöd, stimmt schon. Aber also findet sich schon was. Und dann hören wir uns auf jeden Fall spätestens im neuen Jahr wieder, ne?
Genau.
Dann wünsche ich bis dahin alles Gute. Vielleicht schon, ja, ich wünsche es prophylaktisch schon mal schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Bleib gesund.
Jawohl. Dann, ja.
Alles Gute.
Ich bin wie immer Hans.
Und ich Thomas.
Bis zum nächsten Mal.